Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Der Hyperraum ist ein unregelmäßiger Podcast rund um Comics, Games, Sci-Fi, Bücher, Filme und Star Wars. Und heute geht es darum, zwei tolle Dinge zu kombinieren, nämlich Comics und Filme oder Comics und Serien. Also vielleicht eher drei Dinge, aber wer will da so genau sein? Ja, und das ist ein Thema, bei dem ich wieder sehr begeistert, aber auch sehr ahnungslos bin. Und ihr kennt es, ich brauche kompetente Verstärkung für solche Sachen. Und diesmal ist jemand dabei, einer meiner ersten Gäste. Und da freue ich mich umso mehr, dass er mal wieder hier reinschneit in diesem launigen Sommerabend. Und zwar ist es der gute Toni, a.k.a. Bluebuddy, a.k.a. die Comicmaschine. Hi, Toni.
Danke. Danke für die tolle Anmoderation. Danke, dass ich dabei sein darf, Stefan. Freut mich wieder auf diese neue tolle Folge.
Ja, genau. Wir haben ja vor Jahren, muss man sagen, schon mal gesprochen und auch zum Thema Comic. Aber stell dich doch mal einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, was du so machst und was du an Comics so geil findest für die, die sträflicherweise die Folge damals nicht gehört haben. Ja.
Frechheit. Also die muss auf jeden Fall nachgeholt werden, ganz klar. Also ich bin jetzt schon länger im Bereich Comics so ein bisschen unterwegs. Also ich habe angefangen mit Superhelden-Comics, bin mittlerweile ziemlich weit weg von Superhelden-Comics und lese hauptsächlich alles so im Bereich Sci-Fi. Also Star Wars lese ich noch sehr viel, Sci-Fi, Horror lese ich sehr viel und dann auch alles Mögliche. Also es kann auch mal politisch werden, tiefergehende Themen ansprechen und auch einfache Sachen oder so alltägliche Sachen. Also ich bin da mittlerweile eher so im Independent-Bereich unterwegs als im Superhelden-Bereich und fühle mich da eigentlich ganz wohl. Ich mache jetzt seit ungefähr 2 Jahren, glaube ich, mache ich einen Solo-Comic-Podcast für Gigarigi und ja. Und da tobe ich mich ein bisschen aus mit Comics in allen möglichen Bereichen. Und ich schreibe auch noch für Gigarigi die Comic-Rezensionen.
Okay, ist doch schon mal einiges. Und ich kann sagen, wenn man dir folgt, wird es manchmal teuer, denn dadurch, dass es ja Nischen-Comics sind, sind die Comics auch eben nicht die 4,50 € Kioskhefte, sondern leider manchmal ein bisschen teurere Bände in kleiner Auflage. Aber ich habe mir, was war das letzte? Department of Truth, glaube ich, hergeholt. Sehr geil, aber ja, ist natürlich... Aber ist es auch wert, sagen wir es mal so. Ne?
Auf
aber,
jeden Fall. Kommt nicht tolle Platz. Reihe.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Bevor wir jetzt zum Thema kommen, vielleicht noch ganz kurz eine Anmerkung, weil ich da immer extrem schlecht bin. Ja, aber es haben wieder tatsächlich Leute über Instagram geschrieben in den letzten Monaten. Da wollte ich nochmal sagen, manchmal braucht es ein bisschen, weil die Sachen landen bei mir in Requests. Ich bin nicht so der Instagram-Power-User und dann sehe ich das eigentlich nie. Und dann sehe ich das irgendwie manchmal erst Tage oder Wochen später und antworte. Aber ich freue mich und da waren auch wieder sehr liebe und sehr nette Worte dabei. Über die ganzen Folgen und Leute, die den Podcast quasi erst spät entdeckt haben und nachhören. Also da solltet ihr auf jeden Fall dann bis zur Comic-Folge zurückhören, auf jeden Fall. Auf Spotify habe ich auch gesehen, ich bin da wirklich ganz, ganz schlecht im in der Kommunikation. Aber danke an alle, die das machen und schreibt gerne weiterhin und schreibt auch gerne nach dieser Folge wieder, ja, was euch gefallen hat und wenn was nicht gefallen hat, gerne auch das.
Auf jeden Fall, Feedback ist wichtig, Leute.
Ja, genau. Feedback ist das Frühstück der Champions, wie man so schön sagt, im Firmenumfeld, um jetzt hier mal gleich die Macherattitüde auszupacken. Nee, Quatsch. Aber es ist immer gut und Gutes freut natürlich umso mehr. Und jetzt kommen wir mal wieder zum Thema. Also du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen gesagt, was so die Comics sind, die dich so ansprechen. Und ich glaube auch ein bisschen schon die Evolution so vom klassischen Mainstream. Jetzt eher so ein bisschen das Nischigere. Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Was ist das, was für dich so das Medium Comic, weil da kommen wir dann vielleicht auch später bei den Umsetzungen dazu, nochmal so ausmacht? Also wir haben es damals auch schon ein bisschen besprochen, aber einfach, um es vielleicht nochmal für die eben nicht zugehört haben, ein bisschen zu wiederholen.
Also für mich ist das Medium Comic genau das Medium zwischen einem Buch und einem Film oder einer Serie. Also es ist genau das, was dazwischen ist. Du hast... Bei einem Buch bist du ja komplett in der Story drin und alles spielt sich in deinem Kopf ab. Bei einem Film fährt der Körper sozusagen irgendwie ein bisschen runter und du guckst das bewegte Material an und der Comic ist genau das dazwischen. Du bist in so einer Welt drin und musst trotzdem irgendwo auch noch so die eigene Fantasie mit anstrengen. Die Story spielt ja hauptsächlich in den meisten Fällen der Comics in Sprechblasen statt. Und genau das ist das, wo dann auch der ganze Hintergrund, die Handlung, was neben den Sprechblasen passiert, das findet dann eigentlich in den Bildern und in der Vorstellung statt. Und ich finde das immer wieder interessant, dass sich irgendwie im Kopf trotzdem wie so ein Film abspielt beim Lesen. Und für mich macht genau Comics das aus, weil Comics es auch schafft, irgendwie ein Medium zu liefern, was einen so ein bisschen abschalten lässt, aber dennoch auch die Fantasie anregt. Also genau das zwischen Filme und Bücher.
Ja, ich habe nämlich auch nochmal drüber nachgedacht. Ich denke immer gerne unter der Dusche nach. Und wenn man überlegt, was ist eine gute Umsetzung, muss man ja vielleicht erstmal definieren, was mag man überhaupt an Comics. Und ich glaube, bei mir ist es immer noch das Gleiche auch. Weil ich finde, Comics für mich müssen immer ein bisschen so auch palpig und übertrieben und sowas sein. Ja? Also ich mag Comics halt dann, wenn sie wirklich over the top sind, wenn sie, keine Ahnung, in der Darstellung, in der Gewalt oder im Humor halt ein bisschen extremer sind und halt auch quasi mit dem Bild arbeiten, weil das ist ja das, was beim Buch, ne, da gibt es auch extreme Sachen, aber im Prinzip, genau, da musst du immer komplett deine Fantasie, aber ich finde, so ein Comic schafft es halt, Sachen grafisch darzustellen, die du vielleicht in einem Film schwer umsetzen kannst, ne, ohne entsprechende CGI und so weiter. Und ich interessiere mich eigentlich auch hauptsächlich für Comics, die wirklich so ein bisschen übertrieben sind. Also wie gesagt, so Graphic Novels finde ich schon ganz interessant, aber dann denke ich immer, da lese ich eigentlich lieber ein Buch. Ja. Mache ich dann nicht, weil ich zu faul bin, aber vom Prinzip her ist mir dann das Buch da lieber als ein Comic.
Wobei ich mache jetzt ein Fass auf, aber ich muss ja sagen, für mich ist Graphic Novels und Comic eigentlich das Gleiche. Der Begriff Graphic Novels wurde ja irgendwann nur erfunden, damit man Comics attraktiver macht für das allgemeine Fußvolk. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Watchmen ist ja ein Superhelden-Comic im Kern, aber geht als Graphic Novel durch.
Ja, das stimmt. Okay, was ich meine mit diesem Label ist halt, ne, ich meine ja, halt, wenn einfach eine normale Geschichte, oder es gibt ja mittlerweile auch diesen Trend zu Romane als Graphic Novel oder so. Ne, brauche ich nicht, dann lese ich den Roman, ja. Also da gibt es ganz wenig. Ich schweife jetzt schon wieder ab, aber ich habe halt zum Beispiel, gibt's, ich weiß gar nicht mehr von welchem Verlag, gibt's zu verschiedenen Lovecraft-Büchern, gibt's quasi so grafische Umsetzungen, Graphic Novel nennt sich dann auch. Die wiederum finde ich ganz nice, aber erstens, weil Lovecraft halt ja auch wieder abgedreht ist und weil mir der Artstyle auch gefällt.
Ich lese, es kommen im Splitter Verlag neue Umsetzungen von Lovecraft und was kam jetzt raus? Jetzt zuletzt habe ich als Rezensionsexemplar die Musik von Erich Zann und andere Geschichten bekommen. Und ich liebe das ja, ne? Also ich feiere das ja komplett. Diese Lovecraft-Umsetzung gibt ja auch mittlerweile auch geile Manga-Umsetzungen von Go Tanabe. Die sind auch der Wahnsinn. Es ist immer so ein bisschen schwierig, weil so wirklich Hardcore-Lovecraft-Fans sagen ja immer, das lässt sich ja nicht umsetzen. In Bilder und in Filmen und Serien und keine Ahnung was. Aber ich bin da ein bisschen offener und sag, ey, einfach her damit. Alles, was Lovecraft ist, einfach her damit. Ich hab Bock drauf.
Lovecraft übrigens, da machst du mal einen Teaser zu einer Folge, die, glaube ich, seit 3 Jahren in Planung ist und vielleicht mal irgendwann auch stattfinden wird, wo ich einen super Gast habe, der mega im Thema ist. Aber wir schaffen es einfach nicht zusammen, uns hinzusetzen und die Folge aufzunehmen. Oder ich schaffe es nicht. Er wird es doch schaffen. Also da kommt irgendwann mal was. Genau, sehr aber das geil. War mal so ein bisschen die Herleitung. Und wie bin ich auf das Thema gekommen, wollte ich auch nochmal kurz, weil das hat ein bisschen damit zu tun. Und ich habe ja neulich die Folge gemacht, wo wir mit dem Krieg mit Micha und mit Thilo drüber gesprochen haben, was sind so generell unsere Lieblingscharaktere und da waren auch viele Superhelden dabei, ja, und Superhelden und Comics, dann ist man immer dabei und dann gab es in 1, 2 Podcasts, ich weiß gar nicht mehr in welchen, die haben nämlich auch so Listen gemacht, die besten Comic-Verfilmungen. Und dann habe ich auch gemerkt, naja, wenn du eine objektive Liste machst, dann kommst du eigentlich immer relativ schnell bei Dark Knight und was weiß ich was raus, ja. Aber es gibt ja auch halt, sag ich mal, abseits der coole Umsetzungen und manchmal auch Sachen, wo man gar nicht weiß, dass ein Comic dahinter steckte und so. Da habe ich gesagt, komm, lass uns mal schauen. Und das vielleicht auch für die Liste später. Wir sprechen jetzt nicht über die großen Marvel- und DC-Hits, ja, sondern halt jetzt auch kein, sag ich mal, Nischenzeugs in weitesten Sinne. Aber jetzt, wir haben gesagt, wir lassen mal die ganz großen Namen, lassen wir weg. Weil das sind Themen für sich. Die sind natürlich auch gute Umsetzungen, aber guck mal, was es sonst noch so gibt. Ja.
Definitiv, ja.
Und vielleicht dann anschließend so, dann habe ich natürlich ein bisschen überlegt, okay, was ist für mich jetzt bei der Umsetzung wichtig? Ja, und ich habe festgestellt, weil ich dann geguckt habe, okay, was fällt mir als gute Umsetzung ein? Und ich würde mal eine Sache sagen, die ich nicht auf der Liste habe, weil ich dazu schon mal eine extra Folge gemacht habe, ist nämlich genau Watchmen. Und dann habe ich überlegt, okay, warum gefällt mir Watchmen so extrem gut? Und erstmal muss man sagen, ich glaube, bei mir ist zumindest so, es muss trotzdem ein gutes Produkt sein. Also wenn es Trash ist, nur weil es den Comic gut umsetzt, dann bin ich nicht dran interessiert. Ja. Und bei mir ist auch so, bei den meisten bin ich tatsächlich über den Film oder die Serie zur Vorlage gekommen. Ich glaube, es gibt nichts, wo es andersrum war. Ich weiß gar nicht, wie war das bei dir?
So, ja.
Und das finde ich erstmal schon mal cool, ne? Wenn du was schaust und dann hast du quasi so ein niedrigschwelliges Angebot, 1,5 Stunden Film und dann versinkst du in so einem Comic-Loch, ja, wo du auf einmal Dutzende Comic-Bände, das gefällt mir schon mal erstmal, aber und dann habe ich gesehen, okay, also erstens, es muss natürlich ein guter Film sein und für mich ist das Wichtigste eigentlich immer, es muss halt auch diesen Spirit oder den, ja, wie der Comic so gedacht ist, halt auch im Film oder Serie umsetzen, also ich war jetzt ja schon bei diesen Palpiken, ja. Ich brauche jetzt keine Umsetzung, die jetzt einen abgedrehten Comic nimmt und daraus dann einen ernsten Film macht oder so, ja. Oder das so serial umsetzt oder die was irgendwie vielleicht total abseitig und auch ein bisschen lustig umgesetzt war, dann, keine Ahnung, dramatisch macht oder so. Also ich will schon, dass der Spirit so erhalten ist. Und obwohl ich eigentlich total offen bin, dass man Charaktere ändert und Sachen zusammenfasst, weil das für Filme und Serien gar nicht anders geht, ja. Aber ich finde immer, wenn es so, sag ich mal, Richtung Monster, Superhelden und so geht, da ist mir schon wichtig, dass man zumindest an der optischen Vorlage bleibt, weil ich finde, wenn die ZeichnerInnen sich schon die Mühe gemacht haben, sich zu überlegen, wie kann der aussehen oder die, dann will ich schon, also jetzt nicht bei menschlichen Personen, das ist mir echt egal, aber wir kommen ja nach auf 1, 2, da will ich schon, dass sie auch aussehen wie im Comic, ja.
Ja, absolut, das verstehe ich. Ich bin sowieso dabei, da, dass man, also die Comic-Umsetzung muss nicht extrem detailgetreu sein. Sie soll aber die Vorlage im Kern verstanden haben und respektieren. Also das ist, finde ich, für mich auch ganz wichtig. Und vor allem, was ich so in der letzten Zeit so bei dem, was ich an Comic-Umsetzungen gesehen habe, ist mir halt auch wichtig, dass die Charaktere, die in dem Comic stattfinden, dass die auch wirklich getreu umgesetzt werden. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann tue ich mir schon ein bisschen schwer mit der Umsetzung. Also ich hatte das jetzt Letztens muss ich wieder auf die Superhelden zurückgreifen, bei zwei Marvel-Umsetzungen und zwar bei Ironheart und Miss Marvel. Ich bin von beiden Superheldinnen, von den Comic-Vorlagen bin ich sehr großer Fan und habe die auch gelesen und fand die wirklich sehr gut. Und in beiden Fällen haben die bei der Umsetzung für das MCU die Charaktere nicht so gut umgesetzt. Bei Miss Marvel zum Beispiel haben sie komplett die Kräfte geändert, was ich absolutes No-Go finde. Also die Schauspielerin ist perfekt, aber die Umsetzung leider nicht so gut. Und ähnlich geht's mir dann auch bei Ironheart. Da geht's mir gar nicht um, was da im Internet so stattgefunden hat in den letzten Wochen, gar nicht um irgendwelche Wokeness-Debatten. Ich hasse dieses Wort. Sondern da geht's einfach um die Umsetzung, die hat einfach den Charakter nie richtig getroffen. Und das funktioniert dann für mich einfach nicht. Auch wenn ich die Serie okay fand. Und auch Miss Marvel fand ich okay. Es waren keine Rohrkrepierer. Aber würden die Charaktere besser umgesetzt werden, wär's besser. Zumindest für mich. Und das ist so, was ich gemerkt habe, dass Charaktere sind echt wichtig.
Ja, stimme ich dir zu, weil ich finde schon auch, wenn du halt, also du hast ja quasi so ein bisschen so ein Headstart, wenn du einen Comic umsetzt, weil jemand anders hat sich ja schon die Gedanken gemacht, ja. Und du profitierst ja auch davon, dass die Charaktere vielleicht bekannt und beliebt sind. Und ich finde, dann solltest du schon die auch so umsetzen. Und wenn du sagst, ja, aber keine Ahnung, zum Beispiel der x-te Superheld oder die x-te Superheldin finde ich langweilig, ich will da jetzt lieber das XYZ ausmachen, dann kannst du es machen, aber dann solltest du halt nicht diesen Charakter oder die Charakterin, gibt es das Wort, weiß gar nicht, nehmen, weil dann ist es an der Sache vorbei, meiner Meinung nach. Ja, dann Absolut. Kann man das mit was anderem machen. Ja.
Sehe ich auch so.
Und das andere ist natürlich, ich habe dann so ein bisschen geschaut, ne, was es gibt ja so viele Comic-Umsetzungen da, und Wahnsinn. Ich meine, ich bin jetzt auch schon, ich bin da schon ein paar Jahre auf der Erde und da kann man sich gar nicht dran erinnern an alles, aber zum Beispiel zwei Negativbeispiele, also ich habe dann einfach gegoogelt, ja, was waren so Flops und was war vielleicht auch nicht so gut angekommen, und dann kann ich mich erinnern, einer der wenigen Comics, die ich ja damals als Jugendlicher wirklich so gekauft habe, ja, war Spawn. Das war so, in meiner Zeit gab es Dragon Balls und Spawn. Ja, das war so das. Und dann ist man natürlich immer, ne, einmal die Woche mit seinem spärlichen Taschengeld irgendwie in den Comicladen und hat sich dann so ein Heftchen gekauft. Und Spawn ist wahrscheinlich auch totaler Trash eigentlich, aber ich fand es damals geil. Und da gab es eine Umsetzung und die ist ja wirklich schwer anzusehen nur, weil halt auch damals einfach die CGI-Effekte noch nicht weit genug waren, um das irgendwie umzusetzen. Plus die Handlung.
Die war damals schon schlecht.
Genau, ja. Also das ist halt was, die Technik muss halt auch mithalten können, ja, wenn man so eine Umsetzung macht. Sonst wird's eng. Das ist so das eine. Und das andere ist mir jetzt öfter aufgefallen, bei Serien, ja, da haben wir natürlich immer das Problem mit, wir hatten Corona, wir hatten Streiks, also schlechte Voraussetzungen für diese ganzen Produktionen. Aber ich habe das Gefühl, dass manchmal, wenn eine Serie dann vielleicht gut startet oder mit einer guten Idee startet, dann wollen die Studios natürlich noch eine Staffel machen und noch eine und noch eine. Und irgendwann merkst du, okay, jetzt ist die Luft irgendwie raus. Ja. Und das war so bei Umbrella Academy zum Beispiel. Nicht, dass ich den Comic irgendwie sonderlich gut kennen würde, habe ich mir danach auch erst geholt und angefangen zu lesen. Aber da hat man gegen Ende schon gemerkt, okay, eigentlich wäre das Ding jetzt durch, aber man musste irgendwie noch eine Staffel machen. Und dann war es so, das hat dann so ein bisschen den Abgang irgendwie bei mir so ein bisschen versaut. Ja.
Das Gleiche hatte ich bei Lock and Key halt auch. Ist jetzt witzig, dass es beides Netflix-Umsetzungen sind. Aber bei Lock and Key hatte ich es halt auch. Die erste Staffel, die war noch richtig, richtig gut. Die hat sich schon mehr Freiheiten genommen zur Vorlage. Also man hat dann auch andere Schlüssel gesehen, die gab es im Comic nicht. Und von der Grundhandlung wurde so einiges anders gemacht. Und ab der zweiten Staffel, also das war dann schon mit dem Cliffhanger von der ersten Staffel, wurde dann schon klar, okay, es geht in eine ganz andere Richtung, und es wurde dann irgendwie, ging es dann so richtig bergab. Also ab der zweiten Staffel war das Niveau dann auf einmal so schlecht, und die zweite Staffel hat dann noch so einigermaßen funktioniert, aber das Finale, also der Cliffhanger oder das Ende von der zweiten Staffel war dann so kacke, dass ich dann nicht mehr die dritte geguckt habe, weil es mich so verloren hat. Obwohl die Ansätze echt gut waren, sowohl im Casting, die Charaktere waren recht gut getroffen. Und wie gesagt, in der ersten Staffel war die Handlung ja auch noch gut umgesetzt. Aber das hat sich dann komplett verloren. Also ich weiß auch nicht. Entweder haben die dann irgendwie zu schnell produziert und der... wie heißt er jetzt wieder? Der Sohn von Stephen King, der das Ganze geschrieben hat. Wow.
Na, ich müsste wissen, aber ich weiß nicht.
Mit Comicwissen glänzen und ich kann nicht glänzen.
ich weiß es aber leider auch nicht. Und ich weiß, dass wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen haben. Also so ein schlechtes Gedächtnis habe ich. Lock and Key. Creator.
Joe Hill.
Joe Hill? Ja.
Ja, fast gleich. Okay.
Ja.
Genau, Joe Hill. Und ich weiß nicht, ob der dann noch involviert war in dem Ganzen und ob sich das dann deswegen verloren hat oder ob er gedacht hat, naja, okay, ich versuche halt jetzt mal was anderes, und es hat halt dann so gar nicht funktioniert. Oder ist Netflix ist schuld?
Im Zweifelsfall natürlich immer. Ich weiß gar nicht, ich weiß, glaube ich, dass ich die erste Staffel fand ich auch richtig gut, und dann habe ich die zweite angefangen und bei mir war sofort die Luft raus. Ich weiß gar nicht, warum. Die ging irgendwie so los, das hat mir schon gar nicht gefallen. Ich glaube, das kam mir dann zu viel so Young Adult Teenie-mäßig vor, und habe ich gesagt, komm.
Ja, aber das ist ja genau das, was ja auch in den Comics, also die Comics sind ja eigentlich so ein bisschen Coming of Age mit Horror- und Thriller-Anleihen. Und was halt die Comics so besonders ausmacht, ist, die erzeugen eine Anspannung, das hatte ich noch nie in einem anderen Comic, wie bei Lock and Key, und die Serie schafft es halt so gar nicht. Das ist halt schon schwach.
Ja, das ist, ich glaube, es gibt, ohne da Netflix wieder zu nahe treten zu wollen, weil sie haben es bei manchen Sachen wie Daredevil auch gut gemacht damals, ja, aber ich habe das Gefühl, dass viele Studios und gerade Netflix halt irgendwann auch einfach geguckt haben, okay, welche Comicmarken gibt's, wir müssen jetzt Comic-Sachen machen und dann, keine Ahnung, und wie es halt so ist, irgendwann kommt es halt in diese Mühle rein, ja, wo es dann halt einfach nur zu Content verwurschtelt wird. Gerade wenn vielleicht am Anfang läuft es ganz gut, dann okay, die Creator, die brauchen wir jetzt ja nicht mehr oder so und dann, ja. Schauen wir mal. Aber jetzt sind wir ja schon mittendrin in der Besprechung. Ich würde sagen, Lock and Key haben wir jetzt schon mehr oder weniger ein bisschen abgehakt. Geiler Comic. Erste Staffel gut, danach so semi. Ich steige jetzt mal mit gleich für mich so mit dem größten Ding ein, weil das hat für mich auch alles eigentlich gestartet. Ja? Also auch mal, dass ich überhaupt mal angefangen habe, Comics zu irgendwas zu lesen und mich für was begeistert habe in der Richtung. Das war tatsächlich nämlich der gute alte Hellboy. Ja? und Hellboy bin ich eingestiegen mit dem Film damals von Del Toro. Ich weiß gar nicht, wann der Film war. Das muss Anfang 2004, ja. Und Hellboy ist ja eigentlich vom Mike Mignola in den 90ern erstellt. Und ich dachte eigentlich immer, beschäftige mich halt nicht so sehr mit den Sachen, weil die Comics meiner Meinung nach sehr europazentrisch sind, dachte ich immer, der kommt wahrscheinlich aus Italien oder sowas, aber das scheint in Kalifornien zu sein, ja. Aber keine Ahnung, die Amis haben ja alle Wurzeln in Europa. Was mir an Hellboy, ich fange jetzt vielleicht erstmal mit dem Comic an, um dann über die Umsetzung zu reden, auch wenn mein Zugang, wie gesagt, die Filme war und dann der Comic. Mir gefällt bei erstens der Zeichenstil, ja, von ihm und gerade bei Hellboy finde ich, du kennst dich besser aus, aber ich habe nicht viele Comics gesehen, die so diesen Style haben irgendwie, weil das für mich so ein, auf die eine Seite so ein sehr cleaner Stil, aber dann hat es auch irgendwie so ein bisschen was, keine Ahnung, würde man das Gothic-Look nennen oder so? Ich weiß es nicht. Es ist so ein, ich tue mir schwer, aber mir gefällt das super. Also sowohl von den Zeichnungen als auch von den Kolorierungen und so weiter finde ich mega. Und dann, ich bin so ein Fan von Dark Horror, aber auch von so Sagen und Märchen irgendwie. Und ich finde halt, was Hellboy so cool macht, dass sie sich immer eine Sage rauspicken. Ja, keine Ahnung, da geht es mal um Dracula, dann geht es mal um irgendwelche komischen polnischen Hexen oder so, oder um Arthur, ja, und so. Und da dann immer eine Story-Arc drumherum bauen und halt so vieles zusammenwürfeln. Also eben Sagen, Märchen, Feen, was weiß ich was. Und da drin dann irgendwie eine crazy Story basteln. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Plus halt dieser übergreifende Arc mit Hellboy, der ja quasi, keine Ahnung, so halb Mensch, halb Dämon ist. Oder eigentlich Volldämon. Aber ich glaube, von einer menschlichen Mutter gezeugt auch. Weiß gar nicht, oder eine Hexe. Aber halt dann von Nazis über ein Zeitportal in unsere Welt geholt wurde. Und da bin ich schon on board. Ja, also das
ja
ist
absolut.
Halt Thema Pulp, da sind wir mittendrin, ja, irgendwie keine Ahnung. Und dann haben wir irgendwelche Stationen in der Antarktis, wo irgendwelche tiefgefrorene Nazi-Köpfe noch leben. Wir haben Werwölfe, wir haben eigentlich alles, was du willst, aber halt auch immer spannend umgesetzt, düster und so gerade genug Humor, dass es nicht albern ist, ja. Und da kannst du dich ja echt in so ein absolutes Rabbit Hole begeben. Weil es gibt ja, keine Ahnung, es gibt die Hellboy-Comic-Reihe, dann gibt's Hellboy meets BPRD, also das ist ja quasi dieses Institut, für das er dann arbeitet, eine riesige Reihe. Dann gibt's ja Spin-offs mit Ape, den wir auch aus den Filmen kennen. Dann Lobster Johnson, auch total verrückt, irgend so ein Typ, der gegen Nazis kämpft und irgendwie eine glühende Faust hat, ja. Also, und du kannst ja so viele Sachen. Ich habe dann damals mir erstmal ein Kompendium geholt, was ich ganz cool finde, weil das die besten Stories zusammenfasst. Und dann habe ich irgendwann mal einfach geschaut, ne, Hellboy Reading Order, und dann war ich erschlagen. Und dann habe ich angefangen, halt mir die Dinger zu holen. Und ich habe wahrscheinlich 10% gelesen von dem, was es gibt. Aber ich finde halt, das ist für mich genau, also das ist genau das, was ich in einem Comic mag. Es ist geil gezeichnet, nicht so abgedreht gezeichnet. Es ist düster, es ist humorig, es ist palpig. Und ja, vielleicht lass erstmal dich jetzt reden zur Abwechslung, wie du Hellboy findest, wenn du was gelesen hast.
Ja, also ich stimme dir da absolut zu. Also du bist wahrscheinlich tiefer in Hellboy drin, als ich es bin. Ich habe tatsächlich nur das erste Kompendium gelesen. Das zweite Kompendium habe ich hier liegen, habe es, glaube ich, angefangen, aber nur wenige Seiten davon gelesen. Es sind halt auch immer ordentliche Brecher. Also keine Ahnung, wie viele Seiten da drin sind. Aber ich find's auch optisch unfassbar geil. Also es spricht mich auch komplett an, diese schwarzen Seiten und dann diese, es ist so, als würden die Charaktere sich aus den Schatten herausarbeiten.
Ja.
Und dann mit diesen Kolorierungen, die halt schon sehr kontraststark sind, damit die sich halt eben von den schwarzen Seiten abheben. Und dann aber so kantig alles. Und das finde ich halt so geil, diese kantig, also das ist alles so kernig und dann gepaart mit der, wie du gesagt hast, mit den ganzen Sagen in den Stories, die da aufgearbeitet werden und verbunden mit dieser ganzen Hellboy-Truppe, dieses Institut und dann noch mit den Nazis und alles, dieses ganze Verschwurbelte, total geil und jetzt habe ich mich verlaufen. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, auf jeden Fall, Hellboy ist schon sehr geil. Man muss es halt auch mögen, ne? Also ich kenne viele, die sagen, boah, Hellboy, ey, das ist, ja, sie mögen auch den Zeichenstil nicht oder so. Das ist halt auch so eine Geschmackssache, aber mich spricht es zum Beispiel auch komplett an und fand ich auch geil. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nie so richtig verfolgt habe, wahrscheinlich, weil es einfach zu groß ist mittlerweile. Das schreckt halt auch ordentlich ab.
Es ist extrem groß und es ist halt so, dass es immer sehr viele kleine, oder nicht kleine, aber es gibt halt Story-Arcs, ja, und die bauen schon aufeinander auf, lose und referenzieren. Das heißt, wenn du das nicht in der richtigen Reihenfolge liest, dann ist es immer so, dass du manchmal so Stücke hingeworfen kriegst und dann nicht genau weißt, was es soll. Und ich glaube, das macht es nicht ganz so leicht, reinzukommen dann am Ende. Aber, also ich finde es mega. Zwei Sachen wollte ich noch sagen und dann gehe ich wirklich auch zur Umsetzung, versprochen. Ich finde halt auch dieses Licht und Schatten macht der Magnola mega geil. Ja, also das halt so viel dunkel und dann poppt genau das Richtige, da stehe ich total drauf. Und wir hatten ja vorhin auch schon mal unseren guten H.P. Lovecraft, ja. Weil was ich auch so ein Problem finde oft, ist, dass mittlerweile Lovecraft und Cthulhu wird ja totgenudelt, ja. Also du kannst ja kaum noch irgendwas aufmachen, ohne dass dir ein Tentakel entgegenkommt. Aber und der bedient sich auch dran, aber ich finde noch genau so im Richtigen, es gibt große Alte, die spielen ab und zu auch mal eine Rolle, aber immer nur so ganz kurz, du weißt, sie sind da und es gibt irgendwas Großes drumherum noch, aber ansonsten, ja, wirklich dosiert eingesetzt und deswegen gefällt es mir auch gut, sondern eben halt wirklich mehr dieser Folklore-Horror, ja, und das finde ich halt cool, ja. Und jetzt aber komme ich mal zum Film oder zu den Filmen, weil da kann man nämlich noch mehr meiner Meinung nach drüber sprechen, weil es gibt ja mittlerweile 4 verschiedene Hellboy-Filme und da kann man auch nochmal so ein bisschen vielleicht die Comic-Umsetzungs-Misere beleuchten oder nicht Misere, weil ich finde eigentlich alle Filme ehrlicherweise mittlerweile auf ihre Art gut, aber der erste Film, also wurde erstmal von Benicio del Toro gemacht und der ist ja eh als Regisseur, obwohl er mittlerweile auch schon ein paar Gurken gemacht hat, ne? Aber der hat auf jeden Fall, der hat halt schon so einen richtig geilen Stil in der Umsetzung und ich glaube, der ist auch ein kleiner Comic-Nerd oder Nerd allgemein. Also ich glaube, das ist jemand, so habe ich glaube ich auch nachgelesen, der es nicht hat gesagt, okay, was können wir denn machen, was ist eine geile Marke, sondern der hat halt Bock auf die Story, ja. Und hat dann mit Ron Perlman auch jemand gefunden, der wirklich schon ohne Make-up fast aussieht wie Hellboy, ja. Also das ist quasi das Arsch ist auf Eimer vom Gas. Ja, mittlerweile. Genau. Also, aber das ist schon Casting, würde ich sagen. Gut getroffen, dann halt einen Creator mit dem Del Toro, der halt wirklich auch solche, der steht ja auch auf genau sowas, ne? Auf Sagen, auf Feen und was weiß ich was. Und im ersten Film war auch noch Mike Mignola relativ tief involviert, ja, dass sie das zusammen gemacht haben. Und das ist eine relativ Nah-Adaption, ich glaube auch an einem Story-Arc, den ich, glaube ich, dann tatsächlich nicht gelesen habe, aber relativ nah dran. Und ist auf jeden Fall schon mal ein richtig geiler Film. Sieht super geil aus, gefällt mir mega gut und hat mich damals sofort gehuckt für Hellboy, ja. Und dann kam ja der zweite Film und den zweiten Film, muss ich sagen, da kommen wir jetzt schon in, ist es eigentlich noch eine gute Umsetzung, weil ich finde, der zweite Film ist optisch überragend, ja, und die Story ist auch mega geil. Ich könnte mir den wirklich ständig angucken. Ich habe ihn ehrlicherweise schon lange nicht mehr gesehen, aber ich finde, der macht das alles so gut. Er ist aber meiner Meinung nach eigentlich schon viel eher ein Del Toro-Film, als dass es ein Hellboy-Film ist, weil wenn du zum Beispiel dann Pans Labyrinth anschaust, ist es eigentlich fast das Gleiche, ja, von den Monstern her und so weiter. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgelesen jetzt in der Vorbereitung und es ist tatsächlich auch so, dass der Mignola da immer noch sehr involviert war. Ja, es ist aber zum einen, die Story ist nur noch ganz, ganz lose an Hellboy-Stories orientiert, weil einfach viele Sachen im ersten Film schon ein bisschen anders gemacht wurden und auch von sag ich mal, vom Setting, von den Monstern her, es eher jetzt so war, dass Del Toro sich was ausgedacht hat und dann hat er geguckt, passt es noch irgendwie? Und dann Mignola hat auch noch ein paar Designs geliefert. Aber am Schluss war auch so ein Quote von Mignola jetzt, das ist eigentlich eher ein Del Toro-Film als ein Film von ihm. Trotzdem ist es ein geiler Film. Aber es ist vielleicht, jetzt würde ich sagen, gar keine richtige, na doch schon eine Umsetzung, aber halt schon eher weiter weg, ja. Und dann gab es ja den Bruch wie so oft, ne? Die beiden Filme waren eigentlich relativ erfolgreich, aber nicht super erfolgreich, aber natürlich das Studio wollte weitermachen. Und ich weiß gar nicht warum, dann hat man sich aber irgendwie, glaube ich, mit Del Toro nicht so richtig einigen können. Der hat andere Projekte gehabt und so weiter. Und dann haben sie gesagt, wir machen einfach nochmal ein Reboot von dem ganzen Ding. Und das war, glaube ich, zu einer Zeit, zu der, glaube ich, über Deadpool und ein paar andere wieder quasi wirkliche R-Rated-Filme, also wirklich gewalttätige Filme, wieder in waren. Ja? Und ich glaube, die Studio-Bosses sind ja auch sehr einfach. Ne? Wenn was funktioniert, wollen sie mehr davon machen. Und dann war es, glaube ich, gewalttätige Filme funktionieren. Wir machen jetzt einen gewalttätigen Hellboy.
Passt, ja.
Das scheint so. Ja, genau, passt ja, genau. Aber und dann hat man ein neues Casting gemacht mit David Harbour, den wir ja von Stranger Things unter anderem kennen, ja. Der wiederum sehr viel näher an ein paar Comics ist, der eigentlich mehr oder weniger 1:1 eine Reihe von 3 verschiedenen Comicbüchern nacherzählt, mit den Anpassungen, die man halt machen muss für einen Kinofilm, ja. Auch wieder mit mehr Involvement vom Mignola. Und der wurde aber total abgestraft irgendwie an der Kinokasse. Und ich glaube, hauptsächlich, weil halt Ron Perlman für alle Hellboy war, dann kommt ein anderer Hellboy und ein anderer Ton. Und das ist schwer. Und der Film, also muss ich ehrlich mal sagen, der Film ist nicht so gut wie die 2 ersten, ja. Objektiv betrachtet. Aber ist auch nicht so schlecht, wie jetzt gemacht wurde, meiner Meinung nach. Es ist als Umsetzung gar nicht so schlecht, ja. Und dann hat man das Projekt wieder ein bisschen auf Eis gelegt, weil eigentlich wollte man da auch wieder mehr Filme machen, der ist gefloppt. Und dann hat man jetzt einen vierten Film gemacht und der ist eigentlich, ich weiß gar nicht, den gab es bei uns nie im Streaming, der ist, glaube ich, ganz kurz nur gelaufen, der ist total gefloppt. Der ist auch eine absolute B-Movie-Umsetzung, würde ich mal sagen, von der Production Quality, ist aber tatsächlich wirklich fast eine Page-by-Page-Umsetzung von einem Comic, den ich auch geil finde, nämlich Hellboy and the Crooked Man. Und der ist, würde ich sagen, eigentlich Trash. Aber wenn du ihn als Comic-Umsetzung anguckst, ist er geil. Und der ist genau noch auf der Schwelle als Film, also ist noch okay, aber als Comic-Umsetzung Film ist er gut. Aber natürlich auch wieder, er kommt nicht an die ersten beiden und wahrscheinlich nicht mal an den dritten ran. Aber der ist total schlecht geratet. Ich gucke gerade auf IMDb eine 4,5. Und das ist meiner Meinung nach unfair. Schlechter. Ja, okay, aber es geht auch schon besser. Also,
ja, natürlich. Ja,
aber ich finde, also wenn man Hellboy mag, kann man sich den auf jeden Fall angucken. Man muss halt bei CGI und vielleicht auch beim Schauspiel stellenweise die Augen zudrücken, aber als Umsetzung, und auch da wieder war Mignola sehr, sehr tief involviert, als Umsetzung ist er eigentlich dann wieder ganz gut. Ja, mein Learning, und dann schließe ich meinen kleinen Monolog ab, ist, dass halt vielleicht aber dann manchmal die Comic-Creator gar nicht so viel involviert sein sollten, weil halt Comic und Film vielleicht dann doch wieder 2 Welten sind. Und das, was im Comic gut funktioniert, auch an Story und so weiter, 1:1 auf die Leinwand zu bringen, ist dann vielleicht schwer. Und vielleicht sollte man dann doch eher den Experten fürs Kino vertrauen manchmal. Keine Ahnung.
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht immer so einfach. Ich würde es vielleicht so weit handhaben, dass die Comic-Schaffenden, was so Optik angeht und vielleicht das Drehbuch angeht, mitwirken, aber ich glaube, so Regie und Schnitt und das ganze Zeug, da sollten sie lieber dann vielleicht den anderen Leuten die Arbeit überlassen. Das, ja, kann man vielleicht schon ein bisschen so sagen. Ich muss tatsächlich gestehen, ne? Bis jetzt wusste ich gar nicht, dass es einen vierten Film gab.
Ja, der ist auch wirklich, der ist total unterm Radar geflogen. Ich glaube, der wurde vom Studio auch sofort irgendwie, das ist Direct to DVD dann, und den kannst du in Deutschland nicht streamen. Ich glaube, da ist keiner richtig stolz drauf. Aber ich finde, er wird schlechter gemacht, als er ist. Aber ich würde natürlich sagen, also falls jetzt immer noch kein Hellboy geschaut hat, würde ich trotzdem erstmal 1 und 2 empfehlen, weil die sind wirklich auch als Kinofilme wirklich richtig, richtig nice. Ja.
Ah, jetzt sehe ich es gerade. Das Cover kommt mir aber tatsächlich bekannt vor. Also hatte ich dann doch schon Berührungen damit. Hm. 2024, der ist ja dann sogar noch mal relativ frisch.
Ja, zieht man ihm nicht an, sage ich mal.
Vielleicht soll ich mir den mal angucken. Also ich finde den, also es läuft jetzt gerade, weil ich auf der IMDb bin, es läuft jetzt gerade so nebenbei der Trailer, und ich finde, es sieht jetzt nicht mal so schlecht aus. Also ich bin ja sowieso jemand, das muss ich mal dazu sagen, weil wir jetzt wahrscheinlich mal so ein bisschen da mit rein, weil das so ein bisschen mit reinspielt. Ich bin jemand, ich kann Filmen und Serien viel verzeihen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal hernimmt, das DC, die, die DC-Serienumsetzung von, was waren das jetzt wieder? Ja, CBS? Nee, CBS war das nicht. CW? War das CW? Diese Arrow-Geschichten, Flash.
Kann sein, also, ja.
Das war ja dann irgendwann mal so ein riesiges Universum für sich stehend. Und mit Legends of Tomorrow, Flash, Supergirl, glaube ich, sogar auch noch. Und ich muss sagen, es war absoluter Trash. Also es war wirklich teilweise sehr trashig. Aber ich fand's richtig gut, weil's halt irgendwie so comic-mäßig war einfach. Es war teilweise halt auch nicht wirklich comic-akkurat, aber es hat sich halt einfach angefühlt wie eine Comic-Serie und da konnte ich halt viel verzeihen. Und ich fand auch, da habe ich schon mal so meine schlechten Bemerkungen bekommen für meine Aussage hingegen der Serie von, wie heißen die jetzt wieder? Inhumans, ja. Genau, und Inhumans war auch eine komplett schlechte Serie. Also wirklich objektiv betrachtet war die wirklich schlecht. Aber ich konnte der auch was abgewinnen. Also ich habe da irgendwie so ein bisschen, ich kann den Sachen viel abgewinnen, wenn da irgendwo gewisse Sachen stimmen. Deswegen kann es sein, dass jetzt, wenn ihr zuhört und sagt jetzt, oh, warum findet ihr das jetzt gut und ist eigentlich kompletter Scheiß? Ja, ich kann halt alle Augen zudrücken und irgendwie doch was Positives dran finden. Also nicht bei allem, aber ja.
Also ich schon, ne? Ich meine, ich habe vorhin gesagt, es muss zumindest, ich sag's mal so, bei einem Film, vor allem wenn ich im Kino bin, da bin ich schon so, ey, ihr wollt 20 Euro mittlerweile von mir, einen absolut. Abend. Da muss schon ein Mindestlevel an Qualität gehalten werden, ja, weil sonst finde ich es irgendwie auch dreist. Bei Serien bin ich schon eher so, hey, okay, das gucke ich auf der Couch oder kurz vorm Einschlafen, da kann das Level schon eins niedriger sein, aber ich will jetzt eigentlich verarscht werden, ja. Also ich finde, jetzt wieder Beispiel Crooked Man und dann bin ich fertig, ja. Wenn es schon trashig ist, dann will ich zumindest das Gefühl haben, es wurde mit Liebe gemacht und es ging halt nicht besser, ja. Dann ist okay.
Ja, das ist immer so eine Sache von der Erwartungshaltung. Aber wenn ich jetzt eine Superhelden-Serie angucke, dann sind meine Erwartungen jetzt nicht auch nicht irgendwie riesig. Ich habe dann zum Beispiel, wenn ich die Vorlage kenne, ist meine Erwartung halt, okay, wie sehr sind sie am Comic dran? Oder wie sehr setzen sie den Comic um? Ansonsten ist mir das relativ egal, was ich da präsentiert kriege, solange es mich einigermaßen gut unterhält. Das muss ich zugeben. Aber wenn ich jetzt, wie du sagst, wenn ich jetzt ins Kino gehe und ich gucke mir einen 3 Stunden Christopher Nolan filmen, da habe ich aber auch ganz andere Ansprüche und Erwartungen. Da kann ich halt absolut differenzieren. Das ist halt was anderes, wie wenn ich mir Deadpool angucke im Kino.
Dann mach doch mal einfach weiter mit deinem nächsten oder deinem ersten Pick. Dann sehen wir mal, ob das jetzt Trash oder Premium ist.
Ja, also ich fange jetzt natürlich mit Deadly Class an. Das ist absolut Premium-Pick, muss ich dazu sagen. Ich habe tatsächlich angefangen mit den Comics und habe dann die Serie geguckt. Also irgendwie war das so in meiner Situation, war das so, dass gefühlt der Comic gerade ins Deutsche kam aufgrund der Serie. Und deswegen habe ich auch, ich weiß auch gar nicht, wie das war, ich kann mal ganz kurz gucken, wann der Comic rauskam, der erste Band. Und wann die Serie kam. 22 kam der erste Comic. Das kann jetzt stimmen, oder? 2014 kam der erste Comic raus, genau. Und 2019 kam die Serie raus, genau. Und in Deutschland kam das alles ein bisschen später. Und gefühlt zeitgleich, also habe ich zuerst den ersten Band gelesen und habe dann die Serienumsetzung geguckt. Und ich war von beidem tatsächlich relativ begeistert. Beim Comic war ich beim ersten Band, glaube ich, noch nicht ganz abgeholt. Aber das hat sich dann mit dem zweiten Band geändert, weil das war für mich eine absolute, also wirklich, das ist unter den Comics mit die beste Reihe, die man lesen kann, wenn man so ein bisschen was dafür übrig hat. Ich breche mal ganz kurz so ein bisschen die Handlung runter, weil es ja doch ein bisschen unbekannter ist. Ich mache es aber jetzt nicht so ausführlich. Deadly Class ist im Prinzip sowas wie Harry Potter mit Auftragskiller. Und in Deadly Class, also es der Name sagt es ja schon ein bisschen, gibt es eine Schule für Auftragsmörder und es gibt sozusagen so verschiedene Gruppierungen, also wie zum Beispiel die Triaden oder also so Kartelle oder so. Und die schicken ihre Kids sozusagen in diese Schule und die werden dort ausgebildet zu Serienkiller, um halt irgendwann mal das Vermächtnis ihrer Eltern oder ihres Kartells oder was weiß ich übernehmen. Und das ist absolut überdreht. Also es ist genau das Richtige für dich. Ne? Das ist komplett überspitzt. Das ist eigentlich total wahnsinnig. Einfach, man nimmt Harry Potter und das ganze Hogwarts-Thematik und münzt es um auf Serienkiller. Komplett verrückt. Aber es sagt halt auch schon mal, wie der Tenor des ganzen Comics so ist. Also es wird halt komplett gewalttätig und es wird die ganze Zeit sozusagen fast nur gemetzelt. Aber das ist so die Grundprämisse, aber unter dieser Grundprämisse verbirgt sich eine geile Story mit sehr, sehr gut geschriebenen Charakteren, die sau viel Tiefe hat. Also es gibt kaum Charaktere, die in dem Kosmos irgendwie auf der Strecke bleiben, die nicht eine Tiefe bekommen. Also da wird sich extrem viel Zeit genommen und es wird super ausgearbeitet bis zum Schluss. Und ich habe irgendwann, glaube ich, letztes Jahr den letzten Band erst gelesen und ich war total begeistert, wie die Serie Band für Band das Niveau halten konnte und absolut geiles Ende abliefert, was richtig befriedigend toll ist. Einfach Wahnsinn. Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Das sind nämlich einige Bände. Es sind nämlich tatsächlich 12 Bände. Also das ist ein bisschen was zum Lesen. Und es ist kein Band dabei, der wirklich scheiße ist. Die sind alle durchwegs erste Sahne, richtig, richtig gut. Und macht richtig Spaß, Zeichenstil auch absolut top. Also es hat auch so ein bisschen was wie, es ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber nicht unbedingt so wie Magnolia. Aber der ist auch sehr kantig, sehr, sehr, also die Farbwahl ist immer so ein bisschen thematisch an dem Setting. Das ist immer sehr interessant gemacht. Wenn die zum Beispiel irgendwie so einen Roadtrip haben und fahren gerade durch die Wüste, dann ist alles so ein bisschen in Gelb-Ocker gehalten. Auch so die Charaktere und die Klamotten und alles. Und das stimmt sich halt dann immer so ein bisschen ab. Das sieht immer sehr, sehr geil aus. So viel zum Comic. Aber die Serie wurde leider nach der ersten Staffel abgesetzt. Das ist ein bisschen schade gewesen, weil die tatsächlich extrem gut war. Das Casting hat gepasst, die Charaktere waren super getroffen. Die erste Staffel hat die ersten beiden Comicbände umgesetzt, auch sehr comic-akkurat, auch mit der ganzen Abgedrehtheit und dem verrückten Touch und auch der Gewalt, alles drin gewesen. Letzten Endes hat es an den schlechten Quoten und an den hohen Produktionskosten gescheitert, leider. Das ist ein bisschen schade.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade nebenher, habe ich kurz die Cover mir angeschaut und auch die Thumbnails von der Serie. Also ganz, ganz tief im Innern habe ich das vielleicht mal irgendwo wahrgenommen, aber ich könnte nicht sagen, dass da jemand was von gehört hat, obwohl es wirklich interessant klingt, ja.
Ja, Netflix hatte tatsächlich auch die erste Staffel dann irgendwann eingekauft. Glaube ich, das war kurz nachdem sogar in Deutschland an die Comics kamen, so als der dritte Band irgendwie neu draußen war, glaube ich. Und ja, es hat halt auch nichts geholfen. Da war, glaube ich, auch nicht mehr drin. Man hatte dann so ein bisschen die Hoffnung, dass es weitergeht, weil gerade unter Comic-Fans war, ich glaube, da waren sich eigentlich die Fans ziemlich sicher, dass das eine gute Nummer war. Und auch die IMDb sagt jetzt hier zum Beispiel eine 7,5 von 10. Es ist, für eine Serie ist das wirklich solide.
Ja gut, die Sache ist, es gibt halt einfach extrem viele Serien und gerade Netflix, obwohl die hast gemeint, die haben es nur eingekauft, aber die sind ja auch sehr schnell dabei, als Serien abzusetzen einfach, wo auch keiner wirklich weiß, warum manchmal.
Ja, das ist echt schade. Also ich fand, aber gut, ne, wenn hohe Produktionskosten, dann ist es halt schon schwierig. Aber wirklich, also ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Wer jetzt da draußen denkt, so bei der Story so ein bisschen, ah, okay, es klingt schon interessant. Ja, geht da rein. Das Ganze ist jetzt auch abgeschlossen. Und das ist wirklich, und es ist auch so ein bisschen punkig, also wer auch so ein bisschen auf Punk steht, so Anarchie und so, das spielt auch immer so ein bisschen mit, weil auch der Rick Remender, also der Autor der Comics, der ist auch so ein richtiger Punk-Liebhaber und das, ja, spielt da auch immer so ein bisschen mit rein. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich war wirklich hin und weg von der Serie und auch von den Comics.
Cool, sehr cool. Ja. Ich hoffe, dass jetzt nicht gleich wieder die nächsten 12 Bände von irgendwas kaufe, aber schauen wir mal.
Du kannst ja auch, du musst ja auch nicht die Reihe direkt auf einmal lesen. Also ich muss auch dazu sagen, ich hab auch zwischendrin wirklich große Pausen gehabt, weil die kamen auch ziemlich schnell raus und die kosten auch immer, glaube ich, so 19 Euro das Ding. Die sind halt auch nur Softcover, also die sind dann auch da zum Glück ein bisschen günstiger als Hardcover. Aber ja, irgendwann hat's mich dann auch mal ein bisschen verloren, wo ich mir dann auch im Nachhinein dachte so, hä, wieso? Das ist so gut. Jedes Mal, wenn ich es dann gelesen habe oder weitergelesen habe, dachte ich mir so, es ist so gut.
Ja, apropos so gut. Apropos Überleitung sind also das Schlimmste, was man machen kann, aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht.
Ne,
Also
passt schon.
jetzt kommen wir zu einem, was für mich, glaube ich, Hellboy, habe ich ja gesagt, finde ich geil und finde ich auch als Film richtig, richtig geil. Das, was jetzt kommt, ist eher eine Serie, kommt nicht ganz an die Hellboy-Qualität an sich ran, aber ich finde Umsetzung und zusammen im Comic finde ich es wirklich wahrscheinlich so Creme de la Creme und das ist für mich Preacher. Preacher ist eine Serie, die habe ich damals auf Amazon entdeckt, wie die erste Staffel rauskam. Und ich will ganz offen sein, mich hat das, bis mir das jemand empfohlen hat, hat mich das ein bisschen abgeschreckt, weil ich dachte, Preacher, was soll denn das sein? Ich kannte den Comic halt nicht, ja, und konnte mir unter der Beschreibung, die da war bei Amazon, diese Einzeiler, da weiß ja auch niemand, was das immer soll. Und dann habe ich die Serie angefangen zu schauen. Und die war ja eben Stichwort Gewalt, Pulp und Humor wieder, die war so over the top, ja. Dass ich total hin und weg war. Und ich behaupte mal, bis zu The Boys dann hat man so ein Level an Absurdität eigentlich in der Serie oder im TV nicht gesehen gehabt. Also da war ich erstmal schon mein, immer kamen Sachen, wo du denkst, das können sie jetzt nicht machen. Und dann haben sie es trotzdem gemacht und noch krasser gemacht, als man dachte, was jetzt vielleicht kommen könnte.
Ja, absolut.
Fand ich mega geil. Ich fand die drei Hauptcharaktere super gut. Also es gibt ja ihn, jetzt muss ich tatsächlich eben her nochmal kurz hier die Seite aufmachen, dass ich nicht vergesse, wie die Leute heißen. Es gibt ja genau Jesse Custer, ne, der namensgebende Preacher oder Ex-Preacher, Tulips, seine Freundin und dann Cassidy, diesen Vampir, so ein irischer Vampir, der irgendwie Drogen und Alkohol nicht ganz abgeneigt ist. Mega geil, ja. Dann diese Road-Movie-artige Story, wo sie quasi durch die USA reisen. Und dann in den späteren Staffeln wird es ja absolut wild. Also ich will jetzt nichts groß wegspoilern für die paar Leute, die es noch nicht geschaut haben. Aber es ist einfach so absurd, ja. Und halt, ja, eigentlich so ein bisschen das Rezept von The Boys, ne? So ein bisschen Satire auf Themen, auf Zeit, viel auf Religion auch, ne? Und auch so ein bisschen auf, ja, auf unsere generelle Welt. Und fand ich mega geil. Und dann habe ich immer bei Cinema Strikes Back haben die immer gemeint, ja, die Serie ist schon ganz gut, aber der Comic ist erst richtig geil, ja. Und dann habe ich mir den Comic geholt und habe den angefangen zu lesen. Und ich muss ganz offen sagen, erstmal war ich so ein bisschen nicht so richtig überzeugt, weil der hat schon einen eigenwilligen Zeichenstil, den ich jetzt
Ja.
mittlerweile schon geil finde. Und ich weiß nicht, wie du als Experte, aber für mich ist es immer so ein bisschen so Skate-Punk-Style, nenne ich das mal, ja, wo so, keine Ahnung, es sind keine geraden Linien und es ist alles so ein bisschen dirty und so weiter. Und dann sind schon ein paar Sachen in der Serie anders umgesetzt als im Comic, ja, was jetzt alles nicht, aber man muss sich ein bisschen umorientieren einfach, ja, gerade am Anfang geht die Handlung ein bisschen anders. Aber ich habe gedacht, komm, ich ziehe das jetzt durch. Und irgendwann war ich auch von dem Comic total hooked, weil es ist wirklich so, die Serie ist absurd, aber der Comic setzt eigentlich immer noch mal eins oder zwei drauf. Also der Comic ist ja die Vorlage, er setzt sozusagen nicht drauf, sondern hat schon drauf gesetzt vorher. Aber da passieren Sachen, die sind so verrückt, ja, so abstrus, wo man denkt, wie kann man auf die Ideen kommen? Ja, da liegst du als echt auf dem Boden. Aber es ist trotzdem auch noch eine spannende Handlung. Und da muss ich sagen, das Gesamtpaket aus einer Serie, die wirklich für sich schon mega geil ist, dann ein Comic, der gut ist, und wenn man dann halt beides liest, sieht, auch gut umgesetzt, weil ich finde, die Serie adaptiert genau das, was man adaptieren muss, aber sie schafft es halt auch, diesen absolut wahnsinnigen Stil in die Serie rüberzubringen, weil die, wie gesagt, das ist eine Comicserie einfach, ja, was du da alles siehst und wie verrückt das gemacht ist, ja.
Da muss ich dann doch nochmal in den Comic gucken. Also ich habe tatsächlich ja nur den ersten Band gelesen und ich muss auch sagen, mich hat tatsächlich der Zeichenstil, der hat mich ein bisschen abgeschreckt. Also der sieht so ein bisschen altbackend aus, sag ich so laienhaft dazu. Man sieht es dann auch immer so, das ist so ein alter Zeichenstil meiner Meinung nach. Das sieht man dann auch immer so an der Kolorierung, wenn die so ein bisschen blass wirkt. Und das ist halt auch hier der Fall. Der Comic ist ja auch, glaube ich, sogar aus den 90ern.
Ja, ich glaube, ja.
Liege ich da falsch? Ich glaube schon, ne?
Ich meine irgendwie frühe 90er. Genau, 95 kamen schon die Paperbacks raus und ich glaube 93 oder sowas ist sie losgegangen, die Serie, ja, die genau. Comicserie.
Und das sieht man, denke ich, halt irgendwie, weil in den 90ern auch viele so in dem Stil sind oder Stil waren. Ich glaube auch, dass The Boys im Comic-Stil auch so ähnlich aussieht. Ist ja auch von Garth Ennis, aber ich glaube, es ist ein anderer Zeichner. Kann aber auch sein, dass die das auch gemacht haben. Aber die Serie hat mich tatsächlich auch gehuckt. Allerdings hat mich die dann irgendwann nach der dritten Staffel dann verloren. Das war da, wo Jesse zum Vatikan geht. Also das war dann irgendwie, das war dann so drüber, wo ich mir gedacht habe, so, what the fuck, einfach. Ja, keine Ahnung.
Es ist auf jeden Fall total, total crazy dann. Und klar, das kann ich auch verstehen, dass man irgendwann sagt, also Leute, jetzt wird es echt ein bisschen zu arg einfach. Ja, aber das ist genau das, Comic-Umsetzung, Comic, was ich da will. Ich will, dass man wirklich übers Limit hinausgeht. Und das wird ja wirklich gemacht. Und das hat ja auch dafür gesorgt, dass es gar nicht so einfach war, die Serie an den Start zu kriegen. Habe ich dann auch mal ein bisschen nachgelesen. Also weil relativ früh, der Comic war, glaube ich, schon erfolgreich damals für seine Verhältnisse. Und es gab, glaube ich, 4 oder 5 Anläufe, Filme und Serien draus zu machen. Aber am Schluss hat irgendjemand immer kalte Füße gekriegt, weil die gesagt haben, also das können wir in Amerika so nicht umsetzen, Thema Religion. Ja, und
absolut, es ist ja, geht ja in Amerika, sind ja alle so gläubig und die nehmen es ja sehr ernst mit ihrem Glauben. Und das ist jetzt, da wird ja der Glaube komplett auf die Schippe genommen und verunglimpft, sage ich jetzt mal. Und das, ey, da traut sich doch niemand ran. Also Hut ab vor Amazon, ne, dass sie das produziert haben.
Ja, ja, und ich meine, das ist wirklich, ich kann mir vorstellen, die haben ja einige erboste Briefe gekriegt, wahrscheinlich. Ja,
mit Sicherheit.
Und da muss ich sagen, und das, was, also das ist schon im Film, in der Serie ist es schon krass, sag mal, wie mit bestimmten biblischen Figuren umgegangen wird, aber im Comic, auch da wieder, ist es unglaublich einfach, ja. Aber da muss ich aber sagen, Props an Seth Rogen, der hat echt, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Fuck-You-Attitude. Der hat sich am Anfang seiner Karriere einfach mit so ein paar Rom-Coms und sowas genug Geld verdient.
Ja, so Kiffer, und macht so Kifferfilme halt, ne?
Genau, ja. Und macht es einfach nur noch, worauf er Bock hat und hat dann damals auch gesagt, komm, das machen wir jetzt, ja.
Ey, der Seth Rogen, muss man echt sagen, also Hut ab vor dem. Ich habe jetzt, dieses Jahr kam ja von ihm eine neue Serie raus, die übers Film machen und die ist wirklich großartig, also Wahnsinn. Ja, ja. Auch allein die zweite Folge, wo sie eine Folge über One-Shots machen, die ein One-Shot ist. Wie absurd.
Ja, mega. Also die Serie ist auch richtig geil. Ja. Die habe ich auch quasi jede Woche erwartet, dass die neue Folge kommt und bin jetzt schon richtig traurig. Genau. Und Sarah Sebastian und was weiß ich was alles ist richtig geil. Ja.
Wahnsinnig gut, ja. Also sagst du, die Comic-Umsetzung ist sehr akkurat. Also sollte ich vielleicht doch nochmal an beide Werke ran.
Ja, also, naja, sie ist akkurat im Spirit, sage ich mal. Ja.
Okay.
Es ist schon so, dass viele Sachen im Comic vorkommen, die in der Serie so nicht vorkommen, weil sie, glaube ich, zu arg waren. Ja, das hat auch selbst Rogan gemeint. Es gab so ein paar Grenzen, wo AMC und Amazon gesagt haben, Leute, also das könnt ihr jetzt vielleicht nicht machen. Dann Sachen, die halt in einem Comic, glaube ich, einfach von der Erzählung funktionieren. Und nicht in der Serie. Und auf der anderen Seite hat die Serie einige Sachen ein bisschen ausgedehnt und Handlungen dazu gebaut, die es im Comic so nur ganz, ganz oberflächlich gibt, die auch cool sind, finde ich. Ja, also ich will nicht sagen, welche, aber also meiner Meinung nach lohnt sich der Comic. Man muss am Anfang wirklich über diesen Style so ein bisschen hinwegkommen. Wobei ich finde, dass der sich auch bessert. Ich finde am Anfang gar nicht so ganz so gut wie später, aber ja, also ich würde es empfehlen. Ja.
Ja, naja, dann gebe ich dem vielleicht doch nochmal eine Chance. Wie viele Bände sind das bei Preacher?
Ja, jetzt hast du mich natürlich wieder hier
Jetzt habe ich
richtig
dir
gut
eine Falle
erwischt.
gestellt.
Ja, weil ich habe ja nur die Sammelbände gelesen.
Ja,
Und
das ist
ich
ja
gucke
in
jetzt einfach.
Ordnung.
Es gibt hier, guck mal, die Preacher-Hefte erschienen bei Vertigo. Ja,
Genau.
mit wie viele? Leute, sagt's doch mal, Wikipedia auch zu nichts mehr zu gebrauchen. 14 Paperbacks gab es und ich glaube, ich hab sechs Sammelbände mir
Ja, die
geholt.
sind ja
Die
auch ein
sind,
bisschen dicker, die
ja,
Hardcover-Dinger.
genau. Die sind in jeder so, keine Ahnung, so 2 Zentimeter und ich glaube, davon gibt es 5 oder 6, ja. Also, ja.
Ja, okay. Ich guck mal, ob ich das online finde, dann lese ich das mal nach.
Ja,
Ich lese
ja.
mittlerweile tatsächlich sehr viel digital. Ist echt
Mache ich
bequem.
tatsächlich mit Hellboy auch, weil es auch einfach, da gab es mal so ein Humble Bundle, wo ich für $30 irgendwie 40 Comics gekriegt habe. Das ist natürlich ein unschlagbarer Deal. Aber ich muss sagen, für mich ist halt am Screen lesen, ist es nicht das Gleiche, ja. Da ist,
Absolut, da bin ich komplett
ne.
bei dir. Aber es hat auch seine Vorteile, weil wenn du zum Beispiel, ich lese jetzt momentan über Kindle Unlimited, da kannst du Panel für Panel lesen bei
Ja.
fast allen Comics. Und das ist halt auch genial, weil man sich dann selber nicht spoilert.
Das stimmt, ja. Das ist wieder ganz gut, ja.
Und das würde dir halt mit Zeiten schon passieren. Ja.
Ja, das stimmt. Ich lese die zum Beispiel als PDFs und dann musst du so, und gerade dann, wenn so Split-Panels kommen oder so,
Das ist
dann,
halt
ja,
doof.
dann ist manchmal nervig, ja. Ja, aber dann machen wir wieder weiter bei dir. Was hast du noch auf der Liste?
Ich habe noch eine Comic-Serienumsetzung, und zwar Resident Alien. Und bei der Serie wusste ich tatsächlich gar nicht, dass es da eine Comic-Vorlage gibt. Das ist mir dann erst vor, keine Ahnung, vor kurzem erst tatsächlich aufgefallen. Und war ich total überrascht, dass es eine Comic-Umsetzung gibt. Bei Resident Alien, also wer die Serie nicht kennt, also es ist eigentlich eine ziemlich ausgelutschte Prämisse, die total geil umgesetzt ist. Und zwar strandet ein Alien auf der Erde und kommt dann ni nicht mehr weg und sollte eigentlich die Erde vernichten und zerstören und fängt dann an, sich so ein bisschen anzupassen. Also es nimmt die Identität von einem Arzt an und ist dann so in so einer amerikanischen Kleinstadt total abgelegen und mogelt sich dann so ein bisschen unter die Menschen und versucht da halt nicht aufzufallen und so sein Ding zu machen und behandelt dann auch noch als Arzt. Und das ist total absurd. Und in der Serie ist das so gut umgesetzt, weil das Alien wird gespielt von Alan Tudyk. Also für alle, die der Schauspieler jetzt nichts sagt, das ist ja, es ist jetzt nicht unbedingt der bekannteste Schauspieler. Er hat ein sehr markantes Gesicht, aber er spielt immer sehr abgedrehte Rollen, macht auch viel Voice-Over und er macht in dieser Serie eine Gesichtsakrobatik, die seinesgleichen sucht. Das ist so perfekt. Er spielt einen Menschen, der sich so unwirklich in dieses Szenario einfügt und als wäre er wirklich ein Alien, was versucht, ein Mensch zu sein. Und das ist ständig nur komisch.
Ja, man hat auch, ich glaube, kann man schon vorstellen, ich gucke mir gerade sein Gesicht an,
Ja.
dass er da sowas singt. Und tatsächlich, das ist so ein, es gibt ja diese SchauspielerInnen, ne? Die siehst die ständig, du könntest nie sagen, wie
Ja.
die heißen und die haben auch nirgends eine tragende Rolle. Aber sag mal, macht der auch bei Kingdom Come Deliverance 2? Der sieht so ein bisschen aus wie einer von denen da, aber ich glaube nicht.
Das weiß ich leider nicht. Der war auch bei
Nee.
Firefly dabei. Der hat, glaube ich, den Piloten der Firefly gespielt.
Videogames gucke ich ja gerade mal bei Videogames. Nee, tatsächlich, aber er war bei vielen Videogames auch dabei. Okay.
Der hat wirklich sehr, sehr viel schon gemacht. Der hat auch in Star Wars den K2SO,
Ah,
nee,
ja.
nicht K2SO. Also von Andor, warum fällt mir jetzt das nicht ein? Ist es K2SO?
Doch, doch, das ist K2SO, ja,
Ja, genau, den
der
spricht er.
Große.
Genau, den spricht
Aha.
er und den hat er Motion Capturing gemacht.
Aha, okay. Ja, okay.
Ja, also der macht schon einige Sachen, der Kerl. Und der ist wirklich einfach zum Schießen und in der Serie, der passt da perfekt in diese Rolle. Das ist wie auf ihn zugeschnitten und das ist einfach urkomisch. Und das ist sogar was die Serie besser macht als der Comic oder besser machen kann als der Comic. Weil der Comic das nie so vermitteln könnte wie die Serie. Durch das Schauspiel halt eben, ne? Und Ich fand auch generell der Comic, also ich habe nur den ersten Band gelesen, sind glaube ich 4 Bände und ist abgeschlossen, ist schon ein bisschen was anderes. Also es ist am Anfang eher so ein bisschen so eine Comedy-Crime-Geschichte, weil es da um einen Mord ging, den er dann irgendwie so auflösen will, weil er dann als Gerichtsmediziner seine erste Leiche dann irgendwie es ist schon spät.
Aufschneidet.
Ja, danke. Warum so schwere Worte? Genau, der schneidet ihn dann auf und guckt ihn halt an und dann wird er halt neugierig auf den Fall. Und in der Serie ist das irgendwie alles so ein bisschen beiläufig. Da geht's eher so um die Charaktere und deren Geschichte. Geht zwar schon auch um so einen Mordfall, aber das hat auch eher was mit ihm zu tun, in seiner Geschichte. Und ja, das läuft alles ein bisschen anders. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr die Umsetzung abweicht, aber würde ich schon sagen, weicht ein bisschen ab. Aber der Spirit ist halt drin und das ist das, worauf es ankommt. Das Alien ist super geil umgesetzt. Die Charaktere sind auch alle sehr gut getroffen und gerade Kernfiguren wurden nicht verändert. Es wurden ein paar Charaktere für die Serie verändert. Aber gerade Kernfiguren wurden sehr gut getroffen und auch sehr gut besetzt vor allem. Und das funktioniert wirklich gut. Und ich würde aber echt sagen, die Serie ist jetzt Stand jetzt schon besser als der Comic. Möchte ich jetzt mal so behaupten. Kann ich auch echt nur empfehlen. Also es ist geile Unterhaltung, witzig. Es gibt immer sehr viel zu lachen. Trotzdem eine schöne Geschichte, so ein bisschen Sci-Fi eben, halt, weil es halt mit diesem Alien zu tun hat. Hat dann auch so ein bisschen so einen leichten Zeitreiseanschnitt. Und macht echt Spaß. Also es gab jetzt vor kurzem Neuigkeiten, dass jetzt nach der vierten Staffel die Serie abgesetzt wurde, leider. Und ich glaube, es sind aktuell 3 Staffeln im Deutschen auf Netflix verfügbar. Also die vierte ist dann noch die letzte, die dann noch irgendwann kommt. Ja, ist leider so. Aber tolle Serie. Irgendwann müssen halt Serien auch enden.
Hey, habe ich tatsächlich auch nur Gutes drüber gehört. Aber wusste auch nicht, dass die auf einem Comic basiert. Ich bin aber immer noch in meinem Netflix-Sabbatical. Die kriegen erst wieder Geld von mir, wenn Stranger Things weitergeht. Und dann,
das kann ich sehr gut verstehen.
Und dann schaue ich es an. Ja, genau. Aber dann werde ich es anschauen, auf jeden Fall.
Stranger Things ist halt echt muss. Einfach, wenn die letzte Staffel kommt. Wow, ich bin so gehypt, ey.
Ich bin so gehypt, dass ich eigentlich nur noch enttäuscht werden kann.
Ja, es gibt ja so wilde Theorien, jetzt gibt's einen harten Spoiler, keine Ahnung, kannst ja notfalls rausschneiden. Es gibt ja so Theorien, dass es alles nur ein Dungeons and Dragons Spiel ist und die dann irgendwie dann ihr Pen and Paper sozusagen beenden und dann ist die Staffel vorbei. Keine Ahnung, wie ich das finden soll.
Also wenn sie das machen, ganz ehrlich, dann bin ich sauer, weil das wäre ein lazy ending, ja. Nee. Also, und es wäre mir auch zu viel Product Placement. Also Dungeons & Dragons hat bei denen schon genug Platz bekommen. Ja,
stimmt schon.
Ja, bin mal gespannt. Aber wird ja leider wieder, wie so oft, irgendwie unnötigerweise auf 3 verschiedene Release-Drops gestretched, um wirklich alles mitzunehmen, was geht an Subscriber-Money. Aber gut, da muss man dann durch. Aber deswegen aus Protest, nachdem ich am Schluss ich habe am Schluss 20 Euro pro Monat für Netflix gezahlt.
Ja, ist heftig.
Ich sag, Leute, also das bei aller Liebe, so gut ist der Content nicht. Und vor allem, du guckst ja dann auch Scheiße, nur weil du sie gucken kannst. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, also da gibt es auch bessere Sachen, die man mit dem Geld machen kann und mit der Zeit.
Ja, mittlerweile gibt es halt auch so viele Streaming-Dienste. Und ich muss sagen, bei mir ist mittlerweile, früher war Netflix wirklich so ein Dauerabo, bei mir ist mittlerweile ein Dauerabo Apple TV Plus, weil das ist wirklich eine Content-Maschine, die, wow, also es ist nicht alles mega gut, aber wirklich, ich sag mal, 70-80% ist Gold.
Ja, die haben auf jeden Fall ein hohes Level an Qualität. Da ist jetzt nicht alles vom Thema für mich dabei, aber wenn es was ist, ist es eigentlich ganz, ganz selten, dass ich reinschaue und denke so, also gerade Studio war mega gut dort und gibt's könnte man fast schon wieder eine eigene Folge drüber machen.
Über MTV Plus, ja.
Ich mache mal ein Interlude mit ein bisschen was Abseitigem, wo ich sagen muss, ich habe zum Comic persönlich überhaupt gar keinen Zugang, ja. Aber es ist wahrscheinlich den Comic, den man vom Namen her immer kennt. Und zwar ist es, ich habe vor einiger Zeit, habe ich glaube ich schon mal in der Folge erzählt, das war wie Indiana Jones 5 rauskam, und ich so ein bisschen enttäuscht war, habe ich danach irgendwie so, ich habe gedacht, ich brauche jetzt Abenteuerfilme, ja, die diesen Indiana Jones Hunger füllen, ja, die irgendwie so ganz klassisch Adventure, am liebsten mit Ägypten und was weiß ich was, ja, Schatzsuche und so weiter. Und dann habe ich einfach geschaut, was gibt's denn alles an Filmen, die in diese Richtung gehen, und da habe ich viel Schrott leider sehen müssen. Und dann ist wieder ein Film aufgetaucht, den ich damals auch im Kino geguckt habe, weil er eben von Peter Jackson und von Spielberg ist, und das war Tim und Struppi, ja, der Kinofilm. Und ich habe damals überhaupt nichts von erwartet, und dann habe ich ihn wieder vergessen, und jetzt, wie ich ihn wieder angeschaut habe, auch nichts. Aber ich muss sagen, es ist erstmal ein fantastischer Abenteuerfilm, ja, der ist so richtig, wir waren jetzt die ganze Zeit eher so ein bisschen, ne, gritty, Horror, Action, Gewalt, Gore, ja, und das ist einfach ein absolut top, gute Laune-Film, ja, wo nichts Schlimmes passiert, außer dass vielleicht einer mal ausrutscht oder einen Schlag auf den Hinterkopf kriegt, ja. Das sind schon diese schlimmsten Sachen. Der erzählt eine super Story, ist mega spannend, ja, und ist wirklich, der hat das Problem, dass er so ein bisschen nach Kinderfilm aussieht, ja, aber ich wollte mal eine Lanze für den als Film brechen, und ich behaupte mal, ohne dass ich wirklich viel über Tim und Struppi weiß, auch als Comic-Umsetzung, weil er halt, glaube ich, dieses Feeling von so einem Tim und Struppi-Comic, was für mich so ein bisschen Asterix-mäßig ist, sage ich einfach mal, ja, richtig gut einfängt. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob du in deinem Leben jemals einen Tim und Struppi-Comic gelesen hast, aber und da mehr zu sagen kannst, aber einfach so als Comic-Umsetzung, ohne den Comic wirklich zu kennen, mega.
Ich habe mit Sicherheit irgendwann mal in meiner Kindheit einen Tim und Struppi-Comic gelesen, also das passiert ja. Also Asterix, Lucky Luke, Tim und Struppi, das ist ja irgendwie alles ein Ding, gefühlt. Natürlich gibt's Unterschiede. Aber ich glaube, du kannst eigentlich bei so einer Umsetzung auch jetzt nicht davon sprechen, dass du sagst, du musst es jetzt hier so Comic akkurat machen, dass du jetzt irgendeinen besonderen Band pickst und den, weil es wird ja gefühlt in jedem Band, geht's ja um eine neue Mission einfach oder ein neues Abenteuer. Und wenn du da ein vernünftiges Abenteuer umsetzt mit den Charakteren, und also ich lasse gerade den Trailer nebenbei laufen, dann, ich glaube, dann kannst du da einigermaßen eine sichere Bank draus machen. Und es scheint auch so gewesen zu sein. Also auch der Animationsstil, das sieht ja wirklich, der hat sich ja wirklich gut gehalten. Also es sieht ja auch immer noch gut aus, und der Film ist von 2011.
Da merkst du halt, dass Spielberg und Jackson sind halt auch handwerklich einfach gute. Die haben, glaube ich, auch da eine extra Animationstechnik-Firma für gekauft und was weiß ich was alles. Aber mir ist es halt einfach, ich wollte es nochmal auf die Liste machen, weil ich finde zum Beispiel Asterix, ich habe so eine Schwäche für Asterix, weil ich früher als Kind immer Asterix-Comics gelesen habe. Ja. Und da finde ich zum Beispiel die Filmumsetzungen, also die Animationsfilme finde ich lustig und gut, aber die Spielfilmumsetzungen finde ich meiner Meinung nach grauenhaft.
Ja, finde ich auch furchtbar. Also ich finde die Besetzung an sich gut, also das Casting und so. Das finde ich gut gewählt bei den bei den Realfilmen, zumindest bei den alten. Ich weiß nicht, ob sich das mal dann geändert hat. Aber die, finde ich jetzt, ich weiß nicht, das gehört für mich irgendwie einfach als Animation. Also es braucht für mich keine Realumsetzung. Und die Animationsfilme von Asterix und Obelix, die waren top. Also es war großartig. Ich war früher als Kind, habe ich sehr viel Asterix und Obelix gelesen, und ja, die Umsetzungen waren auch extrem geil. Also ich mochte beides sehr gern. Wenn ich da an Filme denke wie Asterix und Obelix in Amerika, ey, was hab ich bei diesem Film gelacht? Also ich muss jetzt schon wieder an die Szene denken, als Obelix die Pfeife geraucht hat und als Bär durch die Gegend rennt mit diesen Laken über sich drüber und einfach alles zusammenrennt. Ey, so genial.
Ich finde den in Ägypten mit Abstand am besten.
Ja, wie die Challenges.
Erobert Rom natürlich auch, ja. Das ist auch. Das sind auch so richtig geil, viele Klassiker-Szenen einfach dabei bei den Dingern. Genau, und die Spielfilme, die fallen halt richtig ab, ja, weil die kannst du auch heute nicht mehr angucken. Und da halt Tim und Struppi, wollte ich nochmal erwähnen, kann man auch gut machen. Also, und vor allem, wenn jemand Bock auf einen Abenteuerfilm hat, nicht abschrecken lassen. Das ist eine richtig, richtig gute Story. Der ist spannend, fesselnd, und die Animationen sind einfach geil. Das kann man sich noch angucken. Man muss ja am Anfang kurz an die Knubbelnasen und so weiter gewöhnen, aber dann geht es schon richtig gut. Aber ich mach mal kurz, bevor ich wieder nicht übergebe, weiter mit einer Umsetzung, wo ich dann eher wieder am Thema dran bin von uns. Und zwar ist es Snowpiercer. Und Snowpiercer ist wieder was, wo ich sagen würde, dass die Umsetzungen, da gibt es sowohl Film als auch Serie, relativ weit von der Vorlage weg sind. Ich habe jetzt mittlerweile die Vorlage zum Teil, zur Hälfte auch gelesen. Damals, wie ich die Filme und den Film und die Serie gesehen habe, kann ich die noch nicht. Und die Umsetzung bedient sich eigentlich eher am Setting, ja. Und das Setting, das kann man erzählen, ohne zu spoilern, ist halt, wir sind, keine Ahnung, in der Postapokalypse, entweder durch einen Nuklearkrieg oder eine Klimakatastrophe ist die ganze Welt vereist und die Menschheit, die noch überlebt, befindet sich alles in einem ewig langen Zug, der einfach immer wieder um die Erde rast. Und die Story ist so ein bisschen aufgebaut, dass das so ein bisschen so eine Parabel oder Analogie zu unserer Klassengesellschaft ist, wo die ganz Armen ganz am Ende des Zugs sind und je weiter du kommst, desto reicher und dekadenter werden die Leute und natürlich wollen es die Leute von hinten nach vorne schaffen und die von vorne wollen die von hinten nicht reinlassen und so weiter. Also soweit erstmal gar nicht so revolutionär, aber der Film von damals, der kam aus Südkorea, glaube ich, und ich meine, der ist so ein bisschen im Fahrwasser von Oldboy. Vielleicht war Oldboy später nicht erzählt, totaler Mist. Aber auf jeden Fall hat er eigentlich daraus einen relativ straightforward Actionfilm gemacht, ja, der sich eigentlich nur auf die Handlung beschränkt. Jemand prügelt sich vom Ende des Zuges bis ganz nach vorne durch. Die Gegner werden stärker, seine Waffen werden stärker. Er fängt mit Darkst an und am Schluss geht es mit Maschinengewehren durch. Und ist halt ein. Ja, genau, ist ein astreiner Actionfilm einfach, der es aber trotzdem schafft, dieses Setting halt noch mit umzusetzen. Und auch wieder Thema Absurdität, over the top und so weiter, schon auch vieles von einem Comic übernimmt, obwohl er sehr viel ändert. Also es ist eine neue Hauptfigur, eine neue Handlung und so weiter, aber ich finde es richtig geil. Und dann gab es die Serie. Die Serie kam bei uns auf Netflix, ist aber, glaube ich, auch gar nicht von Netflix produziert, bin mir gar nicht so sicher. Die Serie wiederum, die hat gut angefangen und dann wie so viele Umsetzungsserien meiner Meinung nach auch ziemlich gut nachgelassen, weil auch die hat sich nur am Setting orientiert, hat ein paar Sachen übernommen, ein paar Sachen angepasst, aber hat wieder versucht, eine eigene Handlung zu erzählen. Und die Handlung in der ersten Staffel ist so eine Detektivgeschichte, das ist noch ganz cool. Und dann irgendwann, keine Ahnung, wollte man alles reinpacken. Sozialkritik, Spannung, dies, das, jenes und keine Ahnung, das ist dann total zerfasert irgendwann und war irgendwie einfach nicht mehr interessant anzusehen, abgesehen von den Schauwerten, wie man so schön sagt, die eigentlich ganz gut sind. Deswegen würde ich sagen, Umsetzung Film top, Umsetzung Serie so lala. Aber auf jeden Fall hat es mir dann Lust auf diesen Comic gemacht. Das ist ein französischer Comic und der ist von, wollen wir mal kurz vielleicht noch Credit geben, Jacques Loeb oder Jacques Loeb, keine Ahnung. Und der ist cool. Das sind so vier Bände, die sind jetzt auch nicht zu lang. Wie gesagt, ich habe die Hälfte gelesen davon. Und ich finde das Setting einfach auf die Idee zu kommen, ja, dass es quasi nur noch einen Zug gibt und die ganze Menschheit in einem Zug um die Welt reist und dann da halt so eine Geschichte zu erzählen, finde ich einfach mega geil, ja. Und deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch nochmal lobend erwähnen, weil gerade der erste ein astreiner Comic-Action-Film ist dann, ja.
Der ist ja auch mit Chris Evans, ne? Also mit Captain America sozusagen. Da hat er Captain America sich durch den Zug geprügelt.
Ja, genau, ja.
Schon wieder. Nein, macht natürlich nur Spaß. Ich fand es tatsächlich interessant, dass man so ein underrateder Comic, also der ist ja auch in der Comic-Szene schon bekannt, ist auch ein Klassiker, aber es ist so franco-belgische Comics haben ja auch so ihre Nische. Und dass der seinen Weg in den Streamingdienst oder halt jetzt ins Kino, ich weiß nicht, ob der im Kino gelaufen ist, aber dass es da zwei Umsetzungen davon gibt, ist schon krass. Aber die Idee, ja, wie du schon sagst, ich habe mich da halt auch leider nie dran getraut, aber die Idee an sich mit diesem Zug ist schon sehr geil. Also das muss man schon lassen, da hat man sich wirklich, wirklich sehr viele Gedanken gemacht.
Okay, ich muss jetzt sagen, da begebe ich mich auf dünnes Eis, weil ich, wie gesagt, die zweite Hälfte noch nicht kenne. Aber ich finde, zumindest so wie ich sehen kann, haben die im Film und ehrlicherweise auch in der Serie zu diesem Setting, ja, und dieser Welt sich schon noch ganz coole Sachen ausgedacht, die halt damit spielen, okay, was passiert, wenn die ganze Gesellschaft in so einem Zug im Eis ist, wenn es darum geht, okay, wie werden Leute bestraft und was weiß ich, was alles. Da kommen schon noch einige geile Ideen. Ich bin mal gespannt, ob die im Comic auch so drin sind, aber ich finde, das Worldbuilding ist richtig gut. Und gerade beim ersten muss man überlegen, dafür, dass eigentlich nur ein stupider Actionfilm ist, findet da schon nochmal viel Erzählung statt. Hast du den gesehen, den ersten?
Nee, ich habe tatsächlich gar nichts davon gesehen. Ich hatte dann, wie die Serie frisch rauskam, hatten wir es damals im Podcast Nerdy Talk, wo ich noch Teil war, hatten wir es damals auch viel davon. Ich war dann schon interessiert, aber ich habe es dann irgendwie, es ist halt mit Serien so, es gibt halt so viel und keine Ahnung, also es hat mich dann doch nicht so abgeholt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe da jetzt rein, aber ich würde wahrscheinlich schon eher noch den Comic lesen oder den Film gucken, als jetzt die Serie reinzugehen, weil mich dann schon eher die, wenn das, der Comic scheint ja dann doch das Beste von den dreien zu sein und dann würde ich dann doch eher zum Comic greifen, muss ich leider so sagen.
Nein, ja, nicht leider, also macht man nichts falsch. Ich finde, es ist halt, also bei mir ist es auch gerade bei Serien auch so, manchmal gibt es halt einfach so eine Sache, die hookt einen einfach als Idee, ja, und die trägt dann einfach das, und bei mir sind es halt diese Sachen mit dem Zug, das gefällt mir so gut. Ich war früher Modellbahn-Fan als kleiner Junge, ja. Da bin ich halt schon dabei, ja. Das gucke ich mir dann an, selbst wenn die Serie, ja, wie gesagt, die ist eher so mixed, das muss man schon ganz offen sagen einfach, ja.
Ja, und dann schaffen sie das oft nur für eine erste Staffel und dann verlieren sie sich irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich weiß ja, warum das so, also es spiegelt sich jetzt auch in unserem Podcast irgendwie so, dass Netflix ein Problem mit Fortsetzungen hat. Also sie schaffen irgendwie eine gute erste Staffel und danach fällt alles komplett zusammen.
Das wäre echt mal interessant, das rauszufinden, warum das ist. Meine Vermutung ist wirklich, dass es damit zu tun hat, dass die halt einfach das, ich meine, das ist halt eine Tech-Company eigentlich, ne? Und die gehen das, glaube ich, dann eher so, okay, wenn das der Pilot quasi geschafft ist, die erste Serie funktioniert, die Leute sind hooked, dann okay, dann versuchen sie das einfach nochmal zu replizieren, tauschen vielleicht sogar das Team aus, weil die jetzt was Neues starten können. Also alles Vermutungen von mir, ja. Dass dann einfach der kreative Prozess so ein bisschen runterfällt. Aber ich weiß es nicht.
Ja, das kann schon gut sein. Und oft ist es ja so, dass mittlerweile Serien auch nur noch für eine Staffel produziert werden oder halt eingekauft werden. Und danach ist ja eh fraglich, was damit passiert. Und ja, genau. Vielleicht haben die dann nie irgendwie mehr ausgearbeitet. Vielleicht noch einen kleinen Cliffhanger eingebaut, dass man vielleicht, wenn es doch erfolgreich ist, noch eine zweite Staffel anknüpfen kann. Aber so wirklich einen Plan von der zweiten Staffel hat man nicht. Und dann kommt sowas dabei raus.
Das ist ja das andere. Denen geht's ja eigentlich immer nur drum, Subscriber zu halten, eine neue Subscriber zu kriegen. Und wenn das die erste Staffel die Leute reinholt, okay, die sind dann da, dann brauchst du eh was Neues, ja. Aber sag mal, jetzt habe ich mal noch eine Frage, eine Laienfrage für dich. Weil jetzt, was ich hier nebenher gerade wieder Snowpiercer kurz ein bisschen rumgoogle, fällt mir eine Sache auf. Öfter kaufe ich mir Sammelbände. Das ist bei Snowpiercer so, das ist bei Judge Dredd so und bei noch irgendeinem Comic. Und diese Sammelbände sind alle nur schwarz-weiß. Und ich habe da kein Problem mit. Ich mag schwarz-weiß auch. Aber dann frage ich mich, wenn ich jetzt hier gucke, da sehe ich, dass es kolorierte Varianten gibt. Sind die nachkoloriert? Und deswegen habe ich als Sammelband das Original? Oder werde ich hier einfach nur billig abgespeist, weil die sich die Farbe für den Drucker sparen?
Okay, das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass manche Sachen wirklich tatsächlich nachkoloriert werden. Weißt du, hast du auf Englisch gelesen?
Ja. Nee, tatsächlich. Sorry, Snowpiercer. Dummerweise auf Deutsch, ja.
Okay. Da kenne ich mich jetzt tatsächlich halt mit Snowpiercer jetzt nicht aus. Also ich weiß zumindest, dass bei Hellboy zum Beispiel ist es ursprünglich auch in Schwarz-Weiß rausgekommen und die Kolorierung kam erst nachträglich noch. Also bei früheren Veröffentlichungen wurde dann irgendwann eine Kolorierung eingeführt und bei diesen Kompendien, die wurden dann noch nachträglich koloriert. Also das weiß ich zumindest. Aber jetzt Snowpiercer, Judge Dredd war auch schwarz-weiß. Aber früher hat man, glaube ich, schon sehr viel in schwarz-weiß gemacht.
Judge Dredd, das habe ich dann auch festgestellt, ist jetzt nicht auf meiner Liste, weil der Film grauenhaft ist. Aber da gibt's ja uralte Comics und ich habe, glaube ich, einen der ersten Comicbände und wahrscheinlich waren die wirklich noch schwarz-weiß. Weil ich habe gesehen, dann gab es in den 90ern und 2000er, die waren definitiv Farbe. Ja, aber.
Genau. Ja, aber da gibt's ja mittlerweile, Judge Dredd ist ja auch sowas, was seit Jahren produziert wird. Also in Deutschland findet Judge Dredd, wenn ich jetzt richtig informiert bin, nicht so viel statt. Das muss man dann, glaube ich, auf Englisch lesen. Ich hatte mal einen Crossover-Comic, Judge Dredd, Alien und Predator. Also alle drei gegeneinander. Das war ein großartiger Comic. Der war komplett over the top. Aber es hat so viel Spaß gemacht, weil es einfach so 80er, 90er Jahre Action-Movie-Feeling aufkam und so drüber war. Das war richtig, richtig gut. Aber das waren auch schon so meine Judge Dredd-Berührungen. Aber ich muss sagen, weil du jetzt sagst, der Film war nicht so gut. Ja, die Story war vielleicht nicht so geil. War auch irgendwie, glaube ich, ein Judge Dredd untypisch. Ja, der verliert seinen Job. Also, okay, Judge Dredd verliert seinen Job. Ja, war ein bisschen hanebüchen. Aber so der Kern und der Charakter wurde eigentlich schon sehr gut getroffen. Und ich glaube, Stallone war auch gut besetzt da drin, möchte ich mal behaupten.
Ja, ich weiß, also ich muss sagen, ich habe den erst wirklich jetzt vor kurzem gesehen, weil Judge Dredd ist so ein Film, ich meine, ich bin Kind der 80er, den gab es irgendwie schon immer, aber ich habe den nie geschaut. Und dann habe ich den jetzt geguckt und ich fand erstmal, der ging mega gut los, weil die zeigen am Anfang die ganzen Comic-Cover, aber schon so. Und ich finde auch, der Stallone hat so die Pose von Judge Dredd, die hat er immer gut drauf, so mit verschränkten Armen und so rumstehen und so, das macht er. Aber wenn dann der Stallone redet, es ist halt, ich habe jetzt gerade, der hat doch so eine Mafia-Serie gespielt. Wie heißt der denn? Wie hieß denn
Tulsa
die?
King, oder?
Tulsa King, genau. Ja, also sorry, 1:1, also immer noch die Mundwinkel so nach unten, genau gleich gesprochen. Der Typ ist jetzt halt
Ja,
wahrscheinlich,
dann,
also.
du guckst es auf Englisch, ne?
Ja.
O-Ton halt. Ja, da muss ich mich jetzt outen. Ich guck ja das meiste auf Deutsch. Und da ist es halt wieder ein bisschen einfacher wahrscheinlich, weil die Synchro dann irgendwie von Stallone recht gut war und verständlicher war. Stallone nuschelt halt einfach im O-Ton wie die Hölle.
Weißt du, bei Schwarzenegger damals hat es gepasst, der hat einen Roboter gespielt. Da muss man nicht viele schauspielerische Skills haben, aber da war es ein bisschen, keine Ahnung. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass das was für die Liste hier ist, aber es ist leider nichts für die Liste hier.
Ja, schade. Aber tatsächlich, also ich muss schon sagen, dass ich das so vom Charakter her den Kern halt schon gut getroffen fand, dass Judge Dredd immer hergeht und sagt, er ist das Gesetz. Also es war ja auch,
Ja.
er fährt mit seinem Motorrad, fährt er dahin und die Kollegin sagt zu ihm, hey, Vorsicht, die schießen. Und er sagt, ja, aber die Kugeln kommen ja gar nicht so weit und stellt sich da einfach so hin. Ey, so genial. Und dann geht er dahin und liest ihnen ihre Rechte vor und dass er sie jetzt verhaftet und keine Ahnung was. Und das ist halt auch in den Comics so, oder zumindest in dem einen Comic war das so, wo ich es gelesen habe. Das ist halt so geil, dass er halt ständig auch immer sagt, ja, du verstößt gegen Paragraph, bla 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 und deine Konsequenzen sind das und das ist halt Judge Dredd irgendwie, das ist halt einfach geil. Man muss es halt auch mögen, ne? Aber
Ja.
hast du den zweiten Film gesehen? Weil es gab ja dann noch mal eine neue Verfilmung mit dieser Droge, da war das, glaube ich, dass alles in
Ja.
Zeitlupe läuft.
Ich habe angefangen, aber und angeblich soll der wesentlich besser sein oder auch vielleicht näher am Original, aber ich bin noch nicht weit gekommen, ehrlicherweise. Das hat mich irgendwie. Es ist vielleicht auch nicht mein Thema, ja. Weiß ich nicht.
Ja, ich wollte ihn immer mal gucken, weil ich ja trotzdem so für den ersten so einen gewissen, ja, so eine Nostalgie habe halt auch irgendwie. Aber ich hab's irgendwie nie geschafft. Vielleicht muss ich das jetzt auch mal irgendwie umsetzen. Weil Bock hätte ich halt schon, weil ich halt den Charakter einfach so witzig finde, weil der halt einfach so, er ist halt das Gesetz, ne?
Ja, I am the law.
Ja.
Weißt du, was mich bei dem Film noch gestört hat? Und manchmal sind es die kleinen Sachen. Der hat ja dieses Motorrad, ja. Und das
Ja.
Motorrad angeblich laut IMDb wurde extra für den Film angefertigt und mega schwer. Aber wie der das erste Mal auf diesen Dwingeranzug, da habe ich nur gedacht, oh Gott, das Ding sieht so aus, als ob es gleich auseinanderfällt. Und dann stellt das ab und man sieht noch, wie er den Motorradständer so ausfährt. Und ich, Gott, oh Gott, sieht aus. Kennst du diese Motorräder, mit denen so Rentner durch die Gegend fahren? Die haben meistens so ein Radio vorne drin. Das sind so
Ja.
Honda, meistens so
Ja,
golden.
genau,
Ja,
die
und da ich dachte, Gott,
ewig
das sieht,
riesig sind.
genau, das ist so ein richtiges Boomer-Motorrad. Ich dachte, Gott, um Himmels Willen, ja, also das ist ja richtig peinlich.
Ja, aber es war schon ziemlich comic-akkurat, leider. Aber du hast aber schon recht, das ist halt so ein Boomer-Moped.
Horror, Horror. Ja. Und da im Comic
Geil.
hat er das auch, aber im Comic, das hat so, keine Ahnung, im Film halt einfach so billig gewirkt und so. Ich musste wirklich, in dem Dorf, aus dem ich komme, da war so einer, der hat genau so ein Ding gehabt und da muss ich genau, am besten noch mit so einem Anhänger dran. Ja, die gab es
Er
ja noch
war
mit
Judge
Anhänger,
Dredd
diese Motorräder.
einfach.
Ja, genau. Der Judge Dredd vom Dorf,
Hatte
ja.
der auch so Schulterpolstern?
Ja, weiß ich gar nicht. Nee, aber so eine geile Lederjacke hat er natürlich gehabt, ja. Okay, was haben wir noch auf der Liste? Ich glaube, du hast noch eine, ne?
Ich habe noch einen Film dabei. Das ist jetzt das ist jetzt eine kleine Sache, weil in der Recherche jetzt für den Podcast ist mir aufgefallen, also ich habe da so Listen durchgeguckt, ja, was sind Comic-Verfilmungen und da sind halt immer mal so Sachen dabei. wo man sich denkt, ah, okay, cool, dass das eine Comic-Umsetzung ist. Und dann bin ich über The Empty Man gestolpert. Das ist ein Horrorfilm. Ja, so ein Thriller-Horrorfilm. Und den habe ich irgendwann mal vor 2, 3 Jahren geguckt. Muss ich mal zu gucken, ob ich hier Quatsch erzähle, weil der ist noch gar nicht so alt. 2020, ja, okay, das haut dann schon hin, dass ich jetzt sage vor 2, 3 Jahren und der Film ist erst vor einem Jahr erschienen oder so. Da habe ich den geguckt und fand den eigentlich ganz gut und jetzt habe ich eben in dieser Liste den Namen The Empty Man gesehen und habe mir gedacht so, hä, das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Dann habe ich gegoogelt, ach, das war der Film und das ist ein Comic? Und dann habe ich mir jetzt in der Vorbereitung den Comic geschnappt und wollte den jetzt eben noch lesen und ich habe es jetzt einfach nicht mehr geschafft, den Comic zu lesen, aber habe angefangen und habe die Hälfte zumindest geschafft und kann so weit so sagen, dass der Film mit dem Comic nicht mehr wirklich so viel zu tun hat. Ich weiß nicht, ob sich das dann am Ende so ein bisschen aufdröselt, aber der Comic ist auch ein bisschen mehr Horror und mehr übernatürlich, als es jetzt der Film ist. Der Film ist schon auch so übernatürlich, aber ja, weniger als es jetzt der Comic ist, so wie ich das jetzt gesehen habe. Ich erzähle mal ganz kurz, worum das es geht. Jetzt muss ich eigentlich mal überlegen, erzähle ich jetzt die Story vom Comic oder erzähle ich jetzt die Story vom Film? Weil die wirklich zwei sehr unterschiedliche. Ich fange einfach mal mit dem Comic an. Also im Comic geht es darum, dass immer mehr Menschen von einem Empty Man reden und es passieren Morde und ein Polizeiduo versucht diese Morde eben aufzuklären und kommen da irgendwie immer weiter in so einen Strudel mit ja, Übernatürlichem und irgendwie tauchen dann auch so Wesen auf und es parallel dazu ist auch irgendwas mit einer Sekte, aber die Verbindungen sind irgendwie nicht so wirklich da. Man sieht es im Comic immer so erklärt, dass man halt immer die Ermittlungen sieht und dann immer mal wieder so Ausschnitte aus der Vergangenheit von dieser Sekte und so Sachen aus der Gegenwart mit der Sekte. Also irgendwie hängt es so miteinander zusammen, aber ich weiß Stand jetzt auch noch nicht so wirklich, was das miteinander zu tun hat. Im Film ist es so, man hat so einen Ex-Cop. Der hat auch einen anderen Namen als der Cop, den man im Comic sieht. Der versucht, ein verschwundenes Mädchen, versucht die irgendwie zu finden, weil die auf einmal weg ist. Das war, glaube ich, die Tochter von der Nachbarin. Und versucht da so ein bisschen auf eigener Faust zu ermitteln. Und währenddessen stößt er eben auf diese ganze Thematik um den Empty Man. Das wird aber so aufgezogen wie in so einem klassischen Bloody Mary Horrorfilm, wenn du auf einer Brücke bist, eine leere Flasche hast, in die pfeifst und sagst dreimal Empty Man, dann ist am ersten Tag noch nix, am zweiten Tag drehst du dann langsam durch und am dritten Tag holt dich dann der Empty Man. Also so eine typische Horror-Thematik, wie so klassisch. Aber das Ganze wird dann ein bisschen aufgedröselt noch mit dieser Sekte, die dann auch im Comic stattfindet. Die gibt's auch im Film. Und das verwebt sich dann alles und das ist bis zum Schluss ist es wirklich ein guter Thriller-Horrorfilm, der eine ganz gute Horroratmosphäre und Spannung erzeugt. Also mich hat er wirklich, wirklich gut gepackt und gut unterhalten. Am Ende ist das große Problem, und das ist wahrscheinlich auch das, warum der auf IMDb nur eine 6,2 hat. Am Ende wird das Ganze aufgelöst mit einem Twist, der, ja, es ist kein gutes Ende, es ist kein befriedigendes Ende, es ist halt irgendwie so ein Stephen King-Ende. Also,
Ah, oh, Stephen King macht doch super Enden.
ich finde tatsächlich, ich mag die Enden von Stephen King zu Teil. Und ich mochte auch das Ende, weil es halt eben, ich finde, ein Horrorfilm muss nicht irgendwie ein gutes Ende haben. Da darf auch wirklich mal was offen sein. Man darf auch ein bisschen was reindenken, wenn es ein guter Horrorfilm ist. Bei Splatter oder so ist mir das komplett egal. Aber wenn die so eine gewisse Geschichte erzählen, dann finde ich, passt es schon. Und wenn es dann halt so ein bisschen Spielraum für Interpretationen lässt und vor allem auch nicht so das positive Ende oder Feel Good oder Happy End ist, dann passt es für mich. Also das darf auch bei einem Horrorfilm ganz gut sein. Ich weiß, es fanden viele das Ende vom Dark Tower, also der dunkle Turm von Stephen King, fanden das irgendwie richtig schlecht und ich fand das absolut genial.
Die Leute haben keine Ahnung.
Ich fand das ja so passend. Also ich fand es
mega.
So gut.
Das Ende ist mega.
Ich fand es so genial und ungefähr, naja, also man kann es jetzt nicht vergleichen, dass ihr jetzt denkt, das ist auch so ähnlich oder so, aber es ist halt auch so unbefriedigend und ich fand es eigentlich ganz okay und ich habe mich dann jetzt auch im Zuge dessen jetzt auf die Vorbereitung nochmal so ein bisschen in Foren eingelesen und es ist halt auch wirklich wild, dass die Leute wirklich verschiedenste Theorien haben, wie die den Film verstanden haben. Und das finde ich eigentlich wiederum geil. Das ist wie bei Donnie Darko einfach. Der Film ist ein Mysterium und auch das ist bei Empty Man so. Und ich glaube, dass deswegen auch der Film so mit einer 6,2 abgestraft wird, weil der wirklich eigentlich sehr gut ist. Und er ist vielleicht ein Ticken zu lang. Das kann ich mir vielleicht eingestehen, weil der geht 2 Stunden und 17 Minuten. Ist für einen Horrorfilm-Thriller ein bisschen zu viel.
Okay, das ist schon länger. Ja. Also ich gucke mir jetzt dem her gerade so ein bisschen an. Ich muss sagen, das Comic-Artwork gefällt mir schon ganz gut.
Mhm. Sieht auch sehr gut aus. Also mag ich auch sehr, sehr.
Ich weiß nicht, ob das für mich jetzt vielleicht nicht schon ein bisschen zu gory ist, wenn ich mir gucke, was die Leute da zum Teil auf dem Teller haben oder so. Aber
ja. Also er ist viel brutaler als der Film.
Aber ja, vielleicht den Film. Ich glaube, der läuft bei Disney oder was?
Ja, der ist bei Disney Plus.
Ja, vielleicht mal reinschauen.
Einfach
so was Schönes zum Einschlafen.
Wirklich gut. Also muss man sich halt ein bisschen darauf einlassen. Ich fand, mich hat er halt ein bisschen gekriegt, weil der mit dieser typischen oder bekannten Horror-Thematik so ein bisschen bricht. Also dieses, man nimmt zwar diese Prämisse her und dieses, ja, sag dreimal den Namen und dann kommt er und killt dich. Und dann bricht man damit ein bisschen auf und erzählt noch drumherum irgendwie eine tiefergehende Geschichte, so eine übernatürliche Geschichte. Und ja, das ist schon gut gemacht, finde ich. Aber ich finde es echt krass, dass der Film so gar nichts mit dem Comic zu tun hat. Ich habe dann irgendwo so im Laufe vom Lesen so ein bisschen gedacht, naja, vielleicht ist es auch so eine Parallelgeschichte dazu. Weiß ja nicht, wie der Comic so endet. Ich werde ihn auf jeden Fall noch zu Ende lesen, weil mir das Artwork und der Comic eigentlich bis jetzt schon gut gefällt. Also es könnte wahrscheinlich sogar sein, dass ich dann sage, der Comic ist besser als der Film.
Gibt es, glaube ich, auch, zumindest habe ich relativ viele Cover gefunden. Scheint es viele Bände zu geben, oder? Oder sind es alle
Alternative Covers? Nee, vielleicht sind es die Hefte und ich habe ja den Sammelband. Ich bin aber auch nicht so tief drin, weil ich lese ihn tatsächlich jetzt auf Englisch, weil es ihn im Deutschen gar nicht gibt und lese den auf Prime Unlimited und konnte aber auch keinen zweiten Band finden. Also der ist auch nicht nummeriert.
Ja, dann sind es vielleicht einzelne Heftcover einfach nur. Ja. Ich habe es dann nur kurz ein bisschen nebenher geguckt. Aber es sah auf jeden Fall vielversprechend aus. Wie gesagt, für mich jetzt schon manches vielleicht ein bisschen arg drüber. Nicht, dass ich mich dann ekle oder Angst habe, aber das ist dann manchmal, wenn's, das interessiert mich dann gar nicht so sehr wiederum. Aber mal schauen, vielleicht, es landet auf jeden Fall mal auf der erweiterten Liste, sage ich mal so.
Es ist zumindest, kann ich dir aber jetzt sagen, so was ich jetzt von der ersten Hälfte zumindest sagen kann, ist, es ist nicht so, dass die ganze Zeit so Gore-mäßig Zeug stattfindet. Also du hast ja diese Ermittlungen und dann, wenn du halt an diesen Tatorten kommst, die sind halt extrem krass entstellt. Na, was da passiert ist. Aber das ist halt dann nur kurz zu sehen und geht halt dann wieder mit den Ermittlungen weiter. Aber gut, ey, vielleicht bin ich da auch mittlerweile abgestumpft, weil ich halt viel so Zeug lese. Also ich weiß jetzt, ob dir...
Von Killerspielen und was weiß ich was, total abgestumpft einfach.
Nee, Killerspiele nicht. Quatsch. Also bitte Killerspiele, wer spielt denn schon Killerspiele? Ja, aber ich lese mittlerweile schon sehr viel in der Richtung.
Also wie gesagt, es hat bei mir jetzt auch nichts so viel mit Abstumpfen zu tun, sondern einfach so, ja, dann manchmal, aber wenn trotzdem eine gute Handlung drumherum ist, dann ist es ja wieder okay, ja. Manchmal, wenn es halt sich nur darauf ausruht, dann ist es halt so, dann ist mir
zu langweilig. Nee, also definitiv einfach nicht. Also der Comic lebt nicht davon. Vielleicht ist es auch immer so, also es kommt ja immer drauf an, also ich bin ja auch nicht so jemand, der sagt, ich brauche das jetzt. Also ich habe schon einen Comic gelesen, der geht da schon, was so gore-mäßig ist, hat eine gute Handlung, aber geht da schon extrem über die Stränge und ist dann so, ja, keine Ahnung, Alter, ich breche dem jetzt mal das Genick und der kämpft trotzdem mit mir weiter und solche Geschichten oder reiß ihn das Rückgrat raus und verprügelt den damit und solche Geschichten. Das ist mir dann auch irgendwo drüber, wo dann halt auch mit Gedärmen hantiert wird und also das ist dann irgendwo, ich erzähle es gerade total detailliert, Entschuldigung, aber das ist mir dann teilweise auch zu drüber, wenn der Comic halt so irgendwie, wie du schon sagst, so davon lebt, aber wenn das so so Thematik hat, wenn es so ein bisschen zum Beispiel wie jetzt im Empty Man, ist es halt für, so ein Ding, um halt die Tragweite der Opfer jetzt so ein bisschen zu zeigen, also wie heftig dieser Fall da jetzt ist, dann ist es schon wieder okay für mich. Und wenn es jetzt nicht die ganze Zeit passiert.
Ich glaube, waren jetzt wieder ein paar interessante Sachen dabei. Ich hatte jetzt, eher so ein bisschen so die Mainstream-Nummern. Weiß nicht, ob das jemand neu entdecken muss. Vielleicht Snowpiercer, weil es schon ein bisschen her ist. Aber zumindest ja, Deadly Class Empty Man.
Denke ich schon.
Ja. Also ich glaube, da habe ich den Leuten schon mal ein bisschen was an die Hand gegeben, wie man so schön sagt, wenn sie wollen, dass sie entdecken können. Vielleicht noch so zum Schluss. Jetzt haben wir ja viel über Umsetzung gesprochen, die es gibt und die man mehr oder weniger gelungen sind. Aber was wäre jetzt so noch so eine Umsetzung, wo du sagst, ey, den Comic finde ich mega geil, wenn doch Netflix bloß mal eine gute erste Staffel dafür machen würde und es dann in der zweiten vielleicht noch versaut oder einen Film.
Also ich habe ja wirklich tatsächlich schon über den einen Comic, den ich mir da an so einer Umsetzung vorstellen kann, wirklich oft drüber nachgedacht. Und das wäre natürlich Saga. Also Saga ist eine Comicreihe, die wirklich fantastisch ist. Die läuft auch aktuell noch. Die hatte jetzt mal, vor ein paar Jahren hatte die mal eine größere Kreativpause, geht aber jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren wieder weiter. Und die ist wirklich fantastisch und die würde sich so gut für eine Serienumsetzung anbieten. Also wirklich, also ich kann mir das absolut vorstellen als Serie und ich hatte auch wirklich die Hoffnung, dass da irgendwas als Serie kommt, weil vom selben Autor von Saga kam bei Amazon Prime mal die Serie Paper Girls raus und den Comic fand ich auch großartig von Paper Girls, aber die Serie war halt leider, also man hat da
war versucht, das der mit den Kids, die irgendwie die Zeitungen ausgetragen haben, genau. Und dann irgendwie in so eine komische, ich weiß gar nicht, wo die da reingeraten sind. Da,
Zeitreise.
Genau, und die, ich habe das geschaut und ich fand, die erste Folge war richtig geil. Und danach habe ich gesagt, was ist denn das? Irgendwie habe ich aufgehört.
Das Problem war leider, dass die halt versuchen, den ganzen Comic, also das ist so ein, ich habe nur die Gesamtausgabe hier, aber ich glaube, die hat irgendwas so mit 400-500 Seiten. Und die haben das versucht, komplett in eine Staffel reinzudrücken. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob sie wirklich die ganze Serie reingedrückt haben oder nur so ungefähr die Hälfte oder 3/4. Aber das war einfach too much. Also wirklich viel zu viel für diese eine Staffel. Und das Casting war wieder gut. Also die haben, für Casting haben die Leute schon irgendwie ein Händchen. War auch gewisse Sachen, waren auch gut umgesetzt. Also ich war jetzt komplett enttäuscht. Aber es war halt hinten raus dann einfach nichts und dann wurde sie ja eh wieder abgesetzt und ja, ist halt wieder so eine, ja, also es war halt so eine einmalige Nummer, was echt schade war. Aber ich könnte mir das, wenn das so vernünftig umgesetzt wird, ja, das ist ja immer das, ne, mit vernünftigen Umsätzen. Ich sag das jetzt so einfach daher, aber Saga könnte ich mir halt absolut vorstellen als Serie und der Autor hat jetzt halt auch schon Erfahrung mit Serienumsetzungen oder mit Studios. Vielleicht hat er irgendwie daraus lernen können, irgendwas mitnehmen können und keine Ahnung, also da würde ich es mir wirklich wünschen.
Tatsächlich, vielleicht müsste ich den Comic mal lesen, weil ich fand wirklich die Grundidee und auch wie das so vom Style gemacht her eigentlich ganz cool bei Paper Girls, aber es wurde dann wirklich total wild und dann, jetzt wo du es gesagt hast, worum es so ein bisschen geht, fallen mir auch wieder ein paar Sachen ein, wo ich dann irgendwann gedacht habe, also jetzt wird es einfach verrückter und nicht verrückt
Paper
im guten
Girls,
Sinne.
Trifft ja eigentlich total richtig in auch in das Thema so vom Podcast, weil das ja schon eine Sci-Fi-Story ist. Also es wird ja dann auch teilweise, also sie reisen da durch die Zeit und kommen dann in Endzeit, kommen dann in, wo alles höchst technologisch ist und das ist aber nie irgendwie doof und das ist auch immer so geil geschrieben, weil dann die Mädels, also die Paper Girls an sich, die wachsen einem dann auch so im Laufe des Comics so ans Herz und die haben auch alle ihre Probleme und da kommt Coming of Age dazu. Ich habe da so ein bisschen Fable für Coming of Age und ja, das ist echt ein tolles Ding. Aber Saga ist besser.
Ja, ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, was wäre das? Und ich muss sagen, ich ganz unkreativ, das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Ich würde mir wünschen, dass das nochmal einen guten Film kriegt. Weil ich habe mir dann, wie ich drüber nachgedacht habe, über den alten Film, ich dachte, jetzt wäre vielleicht die Zeit reif, die Technik ist weit genug, ja. Und auch, sag ich mal, so ein bisschen die Akzeptanz. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein absolut absurder Drogentrip von Film wird, einfach, ja. Der sollte auch nicht zu lang sein. Einfach 90 Minuten, ja, absolut Trash, Metal, Splatter, Action, ja, irgendwie und gut ist. Das würde ich mir wünschen, dass es sowas mal gibt, aber es gibt bestimmt noch viele andere Comics, aber ich kenne halt auch einfach gar nicht so viele.
Also auf Spawn würde ich mich auch tatsächlich freuen und ich weiß auch, dass da irgendwie irgendwas mal im Gespräch war, weil das ist jetzt mittlerweile ja auch schon einige Jahre her und ich glaube sogar, dass sie sogar den Hauptdarsteller schon festgelegt hatten. Aber ich weiß gar nicht mal, wer das war. Kann ich jetzt gar nicht mal sagen. War es Jamie Foxx vielleicht sogar?
Komm mal kurz nebenher. Spawn Movie Remake. Kann man mal schauen, ja. Ach, guck mal, irgendwann King Spawn 2025, ja, mit Jamie Foxx. Ach, aber das ist ein alter Artikel von Movie Pilot, ob der jemals passieren wird. Todd McFarlane. Okay, ich suche noch einen Regisseur. Ja, gut, also.
Ja gut, dann war ich da schon richtig mit Jamie Foxx. Aber das ist halt jetzt auch wieder schon ewig her. Keine Ahnung, ob das, also es ist ja, aber es wäre wirklich mal Zeit. Es ist mittlerweile, Spawn ist so ein großes Franchise auch geworden und
echt?
Ja, also Spawn, es gibt immer noch Comics und die blasen das ja mittlerweile auch so krass auf mit Spin-Offs und keine Ahnung was oder schon immer. Dass sie so ihr eigenes Spawnverse schaffen. Also du kannst da, also da wird schon mal Zeit für der Comic-Verfilmung, ganz ehrlich.
Was ist das jetzt? Das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das war echt so ein Ding aus den 90ern, was dann jetzt so langsam aber sich mehr eingeschlafen ist.
Nee, das Ding ist immer noch riesig.
Ja, krass. Ja, dann besteht Hoffnung. Aber ja gut, hier, der Film war ursprünglich für 25 geplant. Das ist wohl, glaube ich, eher, findet, glaube ich, eher nicht statt.
Ja, schade. Aber da habe ich mich auf die Ankündigung habe ich mich damals sehr gefreut, das weiß ich noch. Der Todd McFarlane, der kauft halt lieber Figuren und Comics.
Ist vielleicht ein bisschen einträglicher mit den ganzen Sammlern sein Geschäft.
Nee, es traut sich wahrscheinlich einfach keiner an die Sache ran. Wie bei Blade.
Aber sag mal, genau, das ist ja sowas. Blade wurde doch jetzt schon angekündigt, oder?
Nee, das wurde jetzt, glaube ich, sogar eingestellt mittlerweile wieder.
Ach Gott.
So schade eigentlich, wenn du überlegst, die Filme waren damals schon gut. Also ja. Außer Trinity, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe Trinity nie gesehen, aber ich habe immer nur gehört, dass der nicht so gut sein soll.
Ich habe den mal geschaut. Ja, das ist halt, das kannst du mal so abends auf der Couch irgendwie weggucken. Aber damit hat es auch. Aber genau, Blade eigentlich, aber da ich nie einen einzelnen Blade-Comic gelesen habe, wäre es ein bisschen gelogen. Aber Blade könnte wahrscheinlich auch auf der Liste landen, weil ich finde, der erste Blade ist schon richtig gut.
Ja. Der hatte ja jetzt. Oh, das ist jetzt ein Spoiler, wenn ich das sage, glaube ich. Blade hatte ja ein kleines Revival.
Das kann man, glaube ich, schon mittlerweile wieder sagen, oder?
Ja, ist ja jetzt schon ein Jahr her, oder?
Wenn du auf Deadpool anspielst.
Ja.
Ja, ich glaube, das kann man sagen mittlerweile. Ja, also das hat, glaube ich, jeder mitgekriegt.
Das war schon sehr geil.
Deadpool vielleicht sogar auch, aber auch die Comics habe ich nie wirklich gelesen. Ist glaube ich, auch in dem Sinne, dass es halt dieses, wofür Deadpool ja dann bekannt ist, mit vierter Wand durchbrechen und so weiter, sehr gut einfängt. Wäre wahrscheinlich auch ein Kandidat für die Liste, aber ist halt schon einer von den großen Marvel-Helden, haben wir ja dann weggelassen.
Ja, da kannst du einen kompletten Podcast drüber machen, Marvel-Umsetzungen.
Als allerletztes, bevor mir hier in meinem kleinen Studio die Puste ausgeht, weil der Sauerstoff bald verbraucht ist, habe ich das Gefühl. Gab's noch mal irgendwas, wo du jetzt bei der Recherche sozusagen, bei mir war es eher eine Recherche in Anführungszeichen, nochmal draufgestoßen bist, wo was du so ein bisschen wiederentdeckt hast, wo du gesagt hast, okay, da musst du mal reingehen, da musst du mal nachlesen, nachschauen.
Also tatsächlich will ich auf jeden Fall die Resident Alien Comics noch zu Ende lesen. Habe ich jetzt in der Vorbereitung nur den ersten Band gelesen. Die Empty Man werde ich auf jeden Fall zu Ende lesen. Ich werde auch den Film, glaube ich, nochmal gucken. Ich habe da Bock drauf. Weil es dann doch schon ein bisschen her ist und ich habe jetzt irgendwie, wo ich mich so ein bisschen drauf vorbereitet habe, nochmal Bock drauf. Und ich will auf jeden Fall jetzt das Thema Breacher nochmal angreifen. Da hast du es mir jetzt schon ein bisschen schmackhaft gemacht und vielleicht auch den neuen Hellboy mal angucken.
Mach das mal. Du musst ihn dir wahrscheinlich physikalisch holen, aber das ist ja mittlerweile fast billiger als streamen, weil die DVD wird ja nachgeschmissen und kannst du wieder weiterverkaufen für 1 Euro auf eBay oder so. Ich habe es behalten, weil da sogar noch so ein Mini-Booklet drin ist und es ist, hat irgendwas bei mir ausgelöst. Also was ich tatsächlich, ich habe ja vorhin über Judge Dredd gesprochen, ne? Ich habe mir, wie gesagt, so ein Sammelband mal geholt und muss sagen, ich bin jetzt schon so ein bisschen interessiert an dem Thema. Also das müssen mit so die ersten Stories sein, das heißt die Case Files 1. Also ich gehe einfach davon aus, dass es die ersten Comics sind. Und das ist schon so herrlich absurd, ja. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen geschaut und wenn ich mir einfach die Cover von den Reihen aus den 90ern und 2000ern anschaue, da kann ich mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen was für mich verborgen ist.
Ja, tatsächlich. Also Judge Dredd wollte ich auch immer mal lesen, weil mich der Charakter ja trotzdem ein bisschen interessiert und wie die Comics halt so ist. Aber ich bin halt so ein Gewohnheitsleser und lese eigentlich überwiegend Deutsch. Deswegen, ja. Aber jetzt, wo ich so viel digital lese, finde ich, wäre vielleicht doch mal Zugang. Dann könnte ich mir vielleicht auch noch auf die Liste setzen.
Ja, das Digitallesen. Ich muss mal schauen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das hat nicht in der App gelegen, sondern am Abo. Ich hatte mal Kindle Unlimited, aber ich habe es dann wieder gekündigt, weil ich irgendwie viel geholt habe, aber nie gelesen habe. Aber tatsächlich könnte ich es eigentlich auf dem Tablet einfach mal auch wieder lesen. So habe ich damals, glaube ich, komplettes Ultimate Spider-Man und was weiß ich, das habe ich nur digital gelesen und habe dann einfach einen Comic nach dem anderen für 1,99 oder so gekauft.
Ja, das ist ja wirklich, also auf jeden Fall günstiger, als wenn man sich alles selber kauft. Deadly Class ist, glaube ich, auch sogar komplett in Kindle Unlimited drin. Ich glaube sogar auf Deutsch. Und Paper Girls weiß ich gar nicht. Es ist auf jeden Fall da schon ordentlich was drin. Und ich habe mir das irgendwann halt einfach mal angewöhnt, so digital zu lesen, weil ich auch Rezensionsexemplare als PDF bekomme. Und dann muss ich es ja sowieso irgendwo lesen und am PC lesen ist irgendwie, ja. Also ich setze mich jetzt nicht am PC und lese einen Comic. Das ist irgendwie.
Nee.
Mach ich es halt auf dem Tablet und dann.
Genau, weil auf dem PC machst du immer irgendwas anderes noch auf. Aber bei mir ist halt einfach so, ich habe halt durch den Job schon so viel Bildschirmzeit. Ansonsten, ja, ich halt leider einfach ein Handy-Junkie bin, auch da zu viel. Deswegen ist für mich das schon nochmal was anderes, das dann auf Papier zu lesen und dann ist auch meine Aufmerksamkeitsspanne irgendwie einfach eine andere. Ja, also das ist trotzdem. Aber ja, es ist, man sollte mit der Zeit gehen und manches lesen. Wie gesagt, die Hellboy-Dinger, die lese ich da als PDF, das ist nicht ganz so bequem, aber ja, das geht dann schon, wenn man will.
Ja, das ist auf jeden Fall bequemer wie der Schinken. Warte mal, das ist meine Kiste der ungelesenen Comics und das ist Kompendium Nummer 2 und das ist halt auch, ich kann mal kurz gucken, ob es da Seitenanzahl gibt. Ja, es sind halt fast 500 Seiten, 430 Seiten oder sowas und das ist halt, es wird halt auch einfach irgendwann schwer.
Das ist auch nichts, was du jetzt mal in den Rucksack packst und dann in der Bahn liest, ja. Das ist halt das andere Problem.
Absolut, dann. Das ist ja das Nächste, das ist ja komplett untauglich irgendwo hin mitzunehmen. Ja, gehst zum Arzt und sagst, okay, du musst dich jetzt eine halbe Stunde ins Wartezimmer setzen und ja, dann nimmst du jetzt mal den fetten Hellboy-Schinken mit und liest mal ein paar Seiten. Nee, machst du nicht.
Oder dann kommt noch, je nach Comic kommt vielleicht noch dazu, dass die Leute sehen, was du da liest und sei, Hilfe, was ist mit dem los? Ja, aber gut.
Was ist das für Lesezirkel?
Ja, genau. Ja, schön, aber ich glaube, wir haben jetzt das Thema gut abgearbeitet. Vielleicht sag nochmal am Schluss für die Leute, die genau wie ich sich keine 10 Minuten irgendwas merken können, wo könntest du nochmal deine Comic-Besprechungen mitbekommen, mitverfolgen, hören, sehen, lesen?
Meine Comic-Besprechungen, also in Podcast-Form gibt es eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, einfach Tonis Comic Corner eingeben. Dann solltet ihr mich finden, wenn ich das SEO richtig gemacht habe. Und meine Comic-Rezensionen gibt es auf gigorigi.tv.
Also, dann wisst ihr, wo ihr hin sollt. Und dann sage ich, Toni, vielen Dank, es war super schön, mit dir nochmal zu sprechen zu dem Thema. Ich hoffe, das nächste Mal dauert es nicht so viele Jahre, bis wir was finden. Und dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Nochmal an alle da draußen, falls ihr irgendwie Feedback habt, Ideen oder Kommentare zu dem, was wir so besprochen haben, ja, falls ihr jetzt total direkt auf den Kaufen-Button irgendwo gedrückt habt, lasst es uns wissen, immer interessant.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut. Ciao.
Ciao.